Pechkeks von Silvester noch übrig geblieben. Wir öffnen die jetzt live. Und das wird das über Glück und Pech in dieser Folge entscheiden.
So awesome.
Anis Emma. Ja. Aber bei mir steht drauf, nicht mehr lange bis zur Altersarmut steht bei mir drauf. Alles klar.
Keyword im Moment. Auf dem Flohmarkt bekommst du bestimmt noch was für deine Zukunft.
Ja, mal schauen, ob das auch für unsere Promi-Patenkinder gilt.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Und damit herzlich willkommen bei Fernsehen für alle in dieser wunderbaren Folge. Die erste richtige Folge wirklich zum Dschungelcamp, also... Jetzt steht irgendwas mit Dschungel vorne drauf, bestimmt, damit die Leute klicken, damit ihr klickt. Ihr habt geklickt, erfolgreich habe ich euch in diese Folge reingeloggt, hallo. Und auch erfolgreich in die Folge reingeloggt ist Anni.
Hallo, ich bin's mal wieder.
Euer Schlaukopf, dachte ich, kommt jetzt von Art Attack. Ja, wir sitzen uns gegenüber, es ist wieder die gemütliche WG-Ausgabe dieses Podcasts. Wir haben heute natürlich einiges vor und wir starten voll ins Promi-Paten-Programm. Wir reden vielleicht auch ein bisschen über Schlag den Raab. Kann sein. Ich habe Adi erfolgreich auch nicht nur in die Folge gelockt, sondern auch ins Schlag den Raab-Fangirl-Tum.
Ja.
Welche war deine Lieblingsfolge bisher? Deine Lieblingskandidat?
Also so viel habe ich ja noch nicht gesehen. Mhm. Immer nur so Ausschnitte.
Aber hast du davor eigentlich noch nie Schlag den Raab geguckt?
Doch, schon. Aber ich meine, ich damals als... das so richtig groß war, da war ich einfach noch zu jung und ich
warst du zu klein?
Meine Eltern waren zu streng. Das heißt, ich durfte das nicht, also das, nie komplett gucken.
Aber weil das so schlimm war oder was daran?
Weil es so lang ging.
Aber du hast doch auch Wetten, dass und sowas mal geguckt.
Ja, aber Wetten, dass ging nie so lang wie Schlag den Raab.
Es ging auch bis 23:30.
Ja. Ach, was weiß ich. Frag mich doch nicht schon so lange her. Doch, ich habe das schon geguckt.
Demnächst im Podcast zu Gast Anis Mutter, die diese Fragen beantwortet.
Erklärung. Wir
müssen mal einen Podcast mit unseren Müttern machen.
Oh mein Gott, ich glaube, das wäre richtig cool. Wie muss ich jetzt da reinsprechen?
Oh Gott. Schlag den Raab. Also wir haben auch noch mal die Folge mit Hans Martin oder wie er auch genannt wird, Hass Martin nochmal angeschaut.
Ja.
Was natürlich ein Stück TV-Geschichte ist und meine große Prognose für dieses Jahr, wir werden Hans Martin 2024 im Fernsehen sehen.
Oh, das ist dein Hot Take für dieses,
ja.
Für dieses Jahr.
Mein Traum war ja, dass dieser eine Assi von Joko und Klaas, also der in dieser einen Beste Show der Welt Ausgabe, glaube ich, war das, in diesem einen Spiel, also als er dann irgendwie so eine Kandidatin, wo es ja darum ging, irgendwie, ja, entweder teilen wir uns das Geld oder wenn einer irgendwie eine Zahl aufschreibt auf dieses Board, dann nimmt nur er das Geld und er hat einfach diesen Asi-Move gebracht und diese beiden Leute, zum Beispiel bei Forsthaus Rampensau Staffel 2, das wäre ein Ding, das würde mir gefallen. Oder auch beim Kampf der Reality Stars zum Beispiel, da gibt es jetzt schon wieder die ersten Gerüchte, wer da wieder gerade Richtung Thailand abhebt und so. Also angeblich Elsa dabei. Mhm. Elsa hasse ich ja. Und da kommen wir gleich natürlich zum Promi-Paten-Programm, weil Elsa ist für mich ein schwarzes Tuch mittlerweile, weil sie sich mit Ania angelegt hat.
Oh.
Bei GNTM. Ich habe alles, ich weiß jetzt alles über GNTM, ich weiß jetzt alles über diese Streitereien und ich bin jetzt gegen Elsa, weil, also das ging aber auch nicht. Also jetzt mal ganz ohne Promi-Paten-Programm, das war einfach eine Nummer drüber von Elsa, finde ich.
Bei GNTM. Habe tatsächlich die Staffel einfach überhaupt gar nicht verfolgt.
Achso, du kannst mir auch gar nicht weiterhelfen bei Ania und so.
Nope. Null.
Okay, dann bin ich da auf mich alleine gestellt. ja, und deswegen, wir sind jetzt auch schon mittendrin. Also Schlag den Raab haben wir jetzt schnell hinter uns gelassen. Das hat ergebnislos geendet, jetzt dieser kleine Smalltalk zu Beginn der Folge. vielleicht kommen wir später nochmal drauf zurück. Wir starten gleich rein ins Dschungelcamp. Wir nehmen auf am Donnerstagabend. Der Podcast erscheint vermutlich am Freitag, Samstag irgendwann. Das heißt, die Stars müssen jetzt schon alle in Australien gelandet sein, falls niemand, Anni, du bist vorbelastet, irgendwie im Flughafen in Dubai aufgehalten wurde, wegen Einreisebeschränkungen. Das kannst du schon mal verraten. 24 Tim ist gelandet, oder? Der ist da.
Ja, okay. Also wirklich, da war ich auch, das hat mich sehr beruhigt. Ich war auch live dabei, wie er im Flugzeug gereist ist.
Live? Also er hat da live gestreamt?
Nein,
oder was?
Live, aber er hat wie ein Live-Ticker, mehr oder weniger in seinem hier Broadcast-Channel auf Instagram. Also da war ich sehr intensiv dabei, um auch sicherzustellen, dass er ankommt.
Ja, jetzt fragt man sich natürlich, warum kennt sich Anni so gut mit dem Lebenswerk von 24 Tim aus. Das,
ja, ich bin der größte Fan.
Das liegt einerseits daran, dass du ein Riesenfan bist, andererseits, dass du seine Promi-Patin bist.
Ja.
Ja, also wir haben tatsächlich an diesem Tisch am Sonntag, habe ich ausgelost und die Lose gezogen, wer mit welchem Star vom Dschungelcamp 2024 verkappelt wird. Und jetzt wissen alle Bescheid, es ist klar, wir haben alle unsere Promi-Patenkinder und wir haben die Arbeit aufgenommen. Und wir werden jetzt unseren großen KandidatInnen-Check quasi machen, eine Woche vorm Dschungel. Die Stars sind gerade erst gelandet, aber was waren so die letzten Vorbereitungen in Deutschland? Ja, wie bereit sind die Stars? Wie dschungel-ready sind die Stars? Aber vor allem geht es jetzt darum, wie haben die einzelnen Promi-PartInnen sozusagen sich vorbereiten können? Was war ihr erster Eindruck? Waren sie zufrieden mit dem Los, das sie da erreicht hat? Und ja, was haben sie vielleicht auch Überraschendes über ihren Star schon in Erfahrung gebracht? Und machen jetzt unseren großen KandidatInnen-Check quasi anhand unserer Expertinnen, unserer Promi-PartInnen, die jetzt quasi ihren Star vorstellen werden. Der Reihe nach, wie sie am Sonntag auch gezogen wurden aus dem Topf. Das heißt, mit dabei sind das natürlich wir von Fernsehen für alle. Anni, ich werden gleich auch unseren Star jeweils vorstellen und dann aber natürlich auch unsere fünf Leute aus der HörerInnenschaft, die ja die Plätze gewonnen haben, per auch los. Und auch die haben mir schon alles geschickt. Die werdet ihr gleich auch in Sprachnachrichten hören. Und dann können wir anhand von ihren Eindrücken, von unseren 12 Eindrücken, die Stars besser kennenlernen. Jetzt nächste Woche machen wir dann so ein bisschen unsere Predictions. Es geht los. Mit Selma wurde als erstes gezogen. Und sie hat gleich mal mein Traumlos bekommen. Mhm. Also so auf den ersten Blick. Mittlerweile habe ich natürlich ein anderes Traumlos. Aber Selma und Sarah Kern sind tatsächlich ein Couple. Und da interessiert uns, also mich interessiert es brennend, wie stark sich Selma da jetzt irgendwie schon hingezogen fühlt zu ihrem Star. Weil wir wissen alle noch aus dem letzten Jahr, da war es ging es in eine ähnliche Promi-Kategorie. Und da war es ein recht schnelles Vergnügen für Selma. Ne? Also dementsprechend gespannt war ich. Und tatsächlich, ich habe mir keine von diesen Sprachnachrichten davor angehört. Jetzt bin ich gespannt, was sie und wie sie zu Sarah Kern bisher so steht.
Ich denke, wir alle wissen, dass ich mir ursprünglich ein anderes Patenkind gewünscht habe, nämlich Lucy Diakovska. Aber ich habe es ja auch direkt nach der Auslosung schon gesagt, dass ich mit Sarah Kern mehr als zufrieden bin. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass sie nicht wie Verena Kehrt im vergangenen Jahr direkt zu Anfang rausfliegt. Aber ich bin jetzt mal optimistisch und geh mal nicht davon aus, dass das passieren wird. Ja, und ich muss sagen, dass Sarah Kern so eine kleine Wundertüte ist. Das Interessanteste, was ich herausgefunden habe, ist, dass sie 2022 in Rom per Ritterschlag zur Dame of Magistral Grace Sarah Katrin Kern geworden ist.
Also ich finde, by the way, auch die einzige Dame of Magisterial Grace von Fernsehen für alle ist auch Selma. Deswegen ist für mich jetzt schon Perfect Match.
Also ich weiß nicht, ob das einer der anderen von seinem Patenkind behaupten kann. Aber ich habe hier eine waschechte Ritterin unter meinen Fittichen.
Naja, jedenfalls.
Wir hatten ja schon einen Ritter mit Erik Stehfest, ne? Aber das
stimmt.
Ist,
ja.
Das ist war Kategorie. Diese letzten Tage sehr ereignisreich für Sarah Kern und natürlich dadurch auch für mich. Sie hat sehr viele Interviews gegeben. Die Berichterstattung um ihre Person war natürlich enorm. Ich glaube, sie hat es auch sehr genossen, wieder so präsent zu sein im Rampenlicht. Und ein Interview hat sie, glaube ich, besonders genossen, nämlich das mit dem Playboy. Ja, das berühmt-berüchtigte Cover des Playboy ist in diesem Jahr an Sarah Kern gegangen. Und ich muss sagen, ich habe schon damit gerechnet, dass sie es wird. Aber es hat mich dann doch ein bisschen erschlagen, als ich Instagram geöffnet habe und dann direkt Sarah Kern nackt oder halbnackt da vor mir gesehen habe. Ich habe mir die Zeitschrift natürlich noch nicht gekauft. Ich weiß auch nicht so recht, ob ich das tun werde. Aber ich kann ja mal kurz sagen, wie Sarah Kern das Ganze empfunden hat, wahrgenommen hat, ob sie zufrieden ist mit diesem Interview und mit den Bildern. Ich mach's kurz und knackig. Ja, sie ist sehr zufrieden. Sie hat sich besonders an diesen schönen Bildern erfreut, die sie sehr ästhetisch fand. Das sind auch tatsächlich sehr ästhetische Bilder. Das muss man schon zugeben. Es geht also los für sie. Und dann kann natürlich das Abenteuer endlich starten.
Ja, das war die Sarah Kern, Reporterin Selma. Vielen Dank. Ich finde, das klingt schon mal ganz gut. Also sie ist schon mal drin, hat sich noch nicht mit dem Playboy-Cover intensiver beschäftigt, aber ich muss ja sagen, ich habe ein bisschen, weil es hieß natürlich, also es ist natürlich klar, jedes Jahr gibt es wieder das Playboy-Cover zu einem Dschungelstar. Mhm. Und ich war natürlich auch in der Verlosung. Also nicht ich persönlich, aber mit Ania habe ich ein bisschen gehofft, vielleicht wird es Ania, weil natürlich dieses Playboy-Cover-Shooting, das ist natürlich eine gewisse Publicity, die ihr schon mal sicher ist. Also zumindest einmal, ich weiß nicht, ob das vertraglich festgeschrieben ist, aber ich erinnere mich, glaube ich, dass immer die Hosts irgendwann mal das Cover in der Hand haben. So. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch bei Sarah Kern zu solchen Szenen kommen wird, dass das zumindest einmal in die Kamera und dann hat sie schon mal einen Einspieler sicher. Also in Sachen Sendezeit geht da, glaube ich, einiges. Ja, wie findest du dieses Couple Selma, Sarah Kern bisher? Glaubst du, es wird länger dauern als im vergangenen Jahr?
Ich will Selma jetzt da nicht so in den Rücken fallen, aber ich könnte mir vorstellen, dass Sarah Kern doch so eine Kandidatin ist, die sich schnell verabschiedet.
Echt jetzt?
Ja.
Warum?
Weiß nicht. Ich kann mir irgendwie nicht so vorstellen, dass sie so überzeugt. Ich glaube, sie könnte untergehen, so ein bisschen.
Ja, natürlich dieses Versprechen, dass sie quasi jetzt kein It-Girl mehr sein will und so ein bisschen aus diesem Promi-Ding so irgendwie raus will und sich als echte Sarah Kern jetzt zeigen will, das ist natürlich jetzt nicht so vielversprechend, weil ich will natürlich eigentlich das It-Girl sehen. Ja. Also die, keine Ahnung, ich will nicht die echte Sarah Kern, glaube ich, gar nicht kennenlernen.
Ich will den Fake.
Ja, keine Ahnung, ich will halt Spaß haben und ich will jetzt nicht unbedingt eine Persönlichkeitsstudie von Sarah Kern irgendwie sehen. Kann nach hinten losgehen, aber ich glaube, dass sie mir dann doch gefallen wird. Kann Selma uns nächste Woche vielleicht ein bisschen mehr aufklären, wie es so um ihr Liebesleben steht? Ich glaube, sie hat schon jemanden, glaube ich, aber vielleicht in Sachen Flirts, keine Ahnung, geht da irgendwas? Ja, vielleicht was für die nächste Woche. Aber das ist schon mal sehr gut. Vielen Dank an Selma, vielen Dank an Sarah Kern. Wir freuen uns auf beide natürlich in den kommenden Wochen. Dann geht's weiter mit dem nächsten Couple und ich finde das auch, ging gleich mal gut los am Sonntag. Nathalie und Felix von Jascharow ist für mich auch ein Dream-Couple. Nathalie mit GZS als Hintergrund und Felix hat da, glaube ich, auch irgendwas damit zu tun. Deswegen passt das schon mal sehr gut. Wir haben nur ein Problem. Nathalie ist krank, hat keine Stimme. So, also Nathalie ist für diese Prüfung gesperrt. So. Jetzt war natürlich die Frage, wie machen wir es jetzt? Und Nathalie hat mir tatsächlich ausgerichtet, dass ich ihr das vorlese, also ich da vorlesen quasi was. Ich bin jetzt quasi Nathalie.
Okay.
Ja, also muss ich jetzt mich reindenken, ich liebe Taylor Swift, in Klammern Taylors Version, Dennis Taylors Version ist es jetzt quasi. Und jetzt muss man sich vorstellen, Dennis, okay.
Nathalies Version.
Ja, Dr. Bob. Alles klar. Also ich lese mal vor, was sie mir geschrieben hat. Also, mein Patenkind Felix von Jascharow ist Stand Donnerstagmittag mit seiner Begleitung Sophie in Australien angekommen. Ich bin halbwegs zufrieden mit der Auslosung. Es gibt natürlich nicht so viel zu berichten, da weder Felix noch seine Verlobte Sophie, das ist jetzt schwierig, Sophie viel auf Instagram posten. Er scheint allerdings recht entspannt und motiviert und ich hoffe, dass er nicht ins klassische stille GZSZ-Good-Boy-Raster fällt, sondern keine Angst hat, auch mal seine Meinung zu vertreten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er sich gut mit Fabio versteht und man dadurch besser auch seinen Humor kennenlernen könnte. Was ich noch nicht über Felix wusste, ist, dass er bereits zweimal verheiratet war. Aber hey, alle guten Dinge sind drei. Seine Verlobte Sophie wirkt sehr lieb und ich bin gespannt auf ihre ersten Interviews mit Krafttier Sebastian Klimke. Ich freue mich darauf, Team FVJ, also Felix von Jascharow, zu unterstützen. Let's go. Liebe Grüße, eure Nathalie. So, ja. Also Felix, natürlich wäre jetzt auch nicht mein Traumlos gewesen, glaube ich. Ich habe aber jetzt schon seit vielen Wochen gesagt, dass ich glaube, er könnte positiv überraschen, auch in Sachen Konfro. Ich glaube, da kann er sich noch so viel vornehmen, ich bleibe ruhig und so. Ich glaube, ein bisschen Hunger, ein bisschen Kim Virginia vor seiner Flinte, glaube ich, das wird ihm dann irgendwann dann doch mal so ein paar Sprüche ablocken und dann könnte es ein bisschen abgehen, glaube ich.
Ja, also ich kenne ihn tatsächlich nicht so gut. Ich bin nicht so arg in diesem GZSZ-Kosmos drin. Deshalb kann ich ihn da nicht so einschätzen, aber wäre natürlich geil, wenn er nicht gleich verschwindet.
Ja, also ist bestimmt jemand, der die ganze Zeit in die Prüfungen will und dann vielleicht so lange durchhält, dass er als Erster in Woche 2 in die Prüfung dann von den Stars selber gewählt wird. Das kann ich mir gut vorstellen. Dass er sich dann gut schlagen wird, dass er dann wieder länger nicht in die Prüfung geht und so. Ist natürlich so ein klassischer vierter, dritter Platz irgendwie. Kann sogar ein Finale schaffen, wenn er sich einigermaßen gut anstellt. Ja. Hat eine große Zuschauerinnenschaft. Aber nächste Woche dann also mehr zu Felix von Jascharow und zu seiner Patin Nathalie. Vielleicht auch dann wieder mit Stimme. Und dann vielleicht auch persönlich im Podcast. Ja, ich hoffe, gute Besserung an Nathalie weiterhin. Mandelentzündung. Also, doof. Weiter geht's mit dir, dem nächsten, nee, Quatsch.
Hallo?
Nee, du bist weder Janske noch Fabio Knetz.
Nee. I wish ich wäre Janske.
I wish ich wäre Janske auch, ja, auf jeden Fall. Und I wish ich wäre Fabio. Also ich meine, die Haare, mein lieber Scholli. Einiges an Pflege geht da rein. Vielleicht klärt uns Janske auf, was da mit seinen Haaren abgeht, wie er sie versucht zu pflegen im Dschungelcamp. Mal gucken. Hier ist auf jeden Fall das nächste Dream Couple. Hier sind Janske und Fabio Knetz.
Mit meinem Dschungelpatenkind Fabio bin ich nach wie vor sehr, sehr glücklich. Das wäre definitiv auch einer meiner Wunschkandidaten gewesen. Ich mag ihn schon seit Make Love Fake Love total gerne, folge ihm auch schon seitdem und finde, er hebt sich so ein bisschen aus der Masse der Reality Stars ab, was zum Teil vielleicht an seinem Style liegt, aber auch an seiner sehr entspannten Art und halt auch dadurch, dass er Staubsaugerverkäufer ist, was jetzt auch nicht so ein Job ist, von dem man häufig in Reality-Formaten hört. Und ja, also tatsächlich ist auch sein Broadcast-Channel bei Instagram einer von dreien, denen ich folge. Da bin ich also eigentlich auch schon immer ganz gut informiert gewesen. Ja, seine Begleitperson ist ja Daria, seine Freundin, bekannt aus Germany's Next Topmodel, hat er bei Eye the One kennengelernt. Und da erwarte ich natürlich auch einiges an Social-Media-Content von ihr. Ich meine, sie ist da Profi, da wird sie, glaube ich, sehr gut Fabios Dschungelaufenthalt begleiten können. Und dadurch, dass ich ihn nun eben schon so lange folge, habe ich gar nicht so wahnsinnig viel Neues erfahren, außer dass seine Schwester Janine heißt, die ist nämlich auch mit dabei und dass sein Nachname tatsächlich, so wie bereits von uns angenommen, Knetz ausgesprochen wird. Das wird natürlich sehr wichtig sein. Wenn er dann irgendwann gekrönt wird, müssen wir auch den Namen des Königs vernünftig aussprechen können. Und ich glaube, er wird sich auch tatsächlich sehr gut schlagen im Dschungel, denn er ist natürlich sehr sportlich, er ist fit, er hat vor nicht allzu vielen Sachen Angst. Er hat sich gar nicht so großartig drauf vorbereitet, also hat nicht vorher die Ernährung umgestellt, besonders viel oder wenig gegessen oder mehr oder weniger Sport getrieben.
Das habe ich gesehen, das Interview am Flughafen, als er irgendwie davon spricht, Spaghetti, Olivenöl, Knoblauch. Mehr habe ich nicht so ganz langsam auch gesprochen. Aber ich finde, er ist schon, weil man kann ja auch sagen, der hat jetzt so Formate gemacht, die aufgezeichnet waren, aber er funktioniert, stand jetzt auch in Interviews, live vor der Kamera, mit seinem Humor.
Ja,
das ist schon ein gutes Zeichen.
Er ist einfach so ein Charakter, deshalb ich.
Ja, und Charakter ist auch Janske, die hat noch mehr.
Weiß aber, glaube ich, ganz gut, worauf er sich einlässt, denn er ist schon seit Jahren großer Fan vom Dschungelcamp. Und Probleme wird er aber natürlich dadurch haben, dass er, wie wir alle wissen, einen großen Hygienefimmel hat. Und er meinte schon, eine seiner größten Ängste ist, dass er Fußpilz in der Dusche bekommt. Und ja, mal sehen, ob er damit umgehen kann oder ob er da vielleicht dann auch mal mit den anderen KandidatInnen aneckt. Weil das wäre natürlich auch eine Seite, die wir so von Fabio noch gar nicht gesehen haben. Er war ja eigentlich immer der ruhige Part, der Streitschlichter und nicht derjenige, der in die offene Konfrontation geht. Und das kann natürlich sein, dass es da im Dschungel mal kracht und wir ihn dann auch noch mal anders kennenlernen. Und ja, also er meinte, bei den Prüfungen hat er eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel Angst. Essen wird er alles. So dunkle Tunnel mit Krokodilen drin, meinte er in einem Interview, wäre was, wo er auf jeden Fall Respekt vor hätte. Und ich denke aber, auch das wird er sehr gut meistern können. Und ich freue mich auf ihn und natürlich auch auf alle anderen KandidatInnen.
Ja, vielen Dank an Janske und ihren Schützling Fabio. Ja, ist auf jeden Fall jemand, passt natürlich so ein bisschen in die Gigi-Sparte aus dem vergangenen Jahr.
Ja, aber er ist schon komplett anders.
Wieso? Als Gigi.
Ja, vom
Italien.
Wow.
Dating-Show-Hintergrund. Humor?
Nein, aber das, ich finde nicht, dass man die vom Humor her vergleicht.
Wen findest du lustiger? Gigi oder Fabio?
Fabio.
Was?
Easy.
Nee.
Doch. Also es ist einfach so, also der nimmt sich auch selbst nicht so ernst und ist einfach.
Stimmt, Gigi nimmt sich total ernst.
Ja, aber Gigi ist immer so mit so ein bisschen, weiß nicht. So ein bisschen Aggressivität
dahinter. So eine Faust.
Ja. Und Fabio ist einfach so, also wie Janske auch gesagt hat, so ich kann mir nicht vorstellen, dass der in die offene Konfrontation geht. Aber wäre natürlich spannend zu sehen.
Aber Gigi hat natürlich im vergangenen Jahr auch so ein bisschen, ich weiß, das war auch bei Temptation VIP schon so ein bisschen der Hintergrund mit seinem, was war es, sein Onkel, ne? Sein Onkel, da hat er so eine enge Beziehung gehabt, weil er dann auch ganz früh irgendwie Stripper war und der war irgendwie sein Lehrmeister oder irgendwie so in die Richtung war es ja. Das war dann so ein leicht tragischer Hintergrund und das war ja ganz interessant damals. Bin gespannt, ob Fabio, wir wissen ja gar nichts.
Ja, das ist das Spannende eigentlich. Fabio ist so ein bisschen so mystisch. Man weiß eigentlich nicht so, was sein privates Umfeld jetzt angeht. Ja.
Außer Daria, ne? Außer die Daria. Ich auch sehr gut kenne, natürlich als GNTM-Freak.
Ja. Ja. Na klar.
Na, kommen wir gleich dazu. Aber gerade fand ich spannend, weil er jetzt hintereinander war, Nathalie mit Felix und Janske mit Fabio. Und Nathalie hat ja vermutet, dass die beiden vielleicht so eine Bromance, dass da vielleicht was gehen könnte. Finde ich spannend.
Wobei natürlich auch Mike Heiter noch im Spiel ist.
Ja,
wir können auch so ein Dreier-Kombo sein. Ich glaube, Fabio und Mike, die kennen sich ja dann doch schon durch Are You The One ein bisschen. Mal gucken.
Ja, aber diese Jungs-Crew generell, ne? Also du hast auch noch David O'Donkor, ja. Du hast 24 Tim und sogar noch Heinz Hönig. Ja, aber ne, also vor allem natürlich Mike, Fabio, Felix. Das ist, also Felix ist schon dann nochmal 20 Jahre älter, aber vom also ne, bei GZS ist immer noch der Weiber. Der Weiberheld. Ja. Ja. Naja, also vielen Dank an Janske und wir freuen uns alle auf Fabio. Sie hat natürlich ein gutes Los gezogen, muss man einfach sagen. Ja, und jetzt kommen wir zu unserer ersten Zuschauerkandidatin oder Zuhörerkandidatin. Shani nämlich, sie hat auch ein Los gezogen, was irgendwie interessant ist, wo vielleicht ein bisschen mehr dahinter stecken könnte. Jetzt die ersten Interviews haben mich eigentlich ganz oder positiv wäre gestimmt wieder, weil sie dann auch sofort emotional war, geweint hat. Vielleicht erzählt uns ja Shani was darüber. Was dahinter gesteckt hat. Hier ist auf jeden Fall Shani mit ihrem Patenkind Cora Schumacher.
Hallo zusammen, hier ist Shani, die Patin der bezaubernden Cora Schumacher. Und ich erlebe seit der Auslosung tatsächlich schon eine Achterbahn der Gefühle mit Cora. Im ersten Moment war ich wirklich richtig glücklich über die Auslosung und im zweiten Moment habe ich irgendwie gezweifelt, wie weit kann es Cora tatsächlich bringen. In den letzten Formaten war sie leider nicht so erfolgreich. Bei Let's Dance ist sie direkt in der zweiten Show ausgeschieden.
Kannst du dich noch an sie erinnern, Let's Dance?
Ganz dunkel.
Ganz dunkel, okay.
Promi Big Brother wurde sie nur siebte. Und bei Cora's House of Love hat sie auch nicht die Liebe gefunden. Aber je mehr ich Cora tatsächlich kennenlerne, desto mehr sehe ich mich auch als ihre Patin. Und ich glaube, sie wird uns absolut überraschen und überzeugen. Ich glaube tatsächlich, wir erleben mit Cora einen ähnlichen Hype wie die Formel 1 mit Drive to Survive.
Moment, kurz Fact-Checking. Anni, glaubst du das auch?
Ich wünsche es mir sehr.
Pechkeks im Mund gerade noch.
Ja. Entschuldigung. Ich wünsche es mir sehr für Cora.
Okay, aber Shani anscheinend auch Drive to Survive-Fan. Gleich mal sehr sympathisch.
Cora ein echter Wendepunkt werden. Und sie möchte, dass wir sie tatsächlich auch bei ihrer Selbstfindung im Dschungel kennenlernen. Seit einiger Zeit hat sie keinen Kontakt mehr mit ihrem Sohn David. Was steckt wirklich dahinter? Hier erwarten uns, glaube ich, emotionale Geschichten zum Mitfühlen. Cora ist aber nicht nur tiefgründig, sie ist auch lustig und locker. Und für den Dschungel wollte sie sich natürlich auch noch ein bisschen aufhübschen und ist nochmal zum Augenbrauen machen gegangen. Leider wurde sie laut eigener Aussage da ziemlich entstellt. Aber sie nimmt einfach locker und lässt sich dann einfach eine noch dickere Augenbraue oben drüber tätowieren. Und ich glaube, diese leichte und lockere Art wird Cora wirklich sehr weit bringen. Und selbst ihr Ex Ralf, mit dem sie eigentlich keinen Kontakt mehr hat, sagt, dass sie uns überraschen wird, dass sie richtig anpackt und dass sie auch bis ans Limit geht. Also schnallt euch an und setzt die Helme auf. Cora ist ready für den Dschungel und ihre Begleitperson Jörg übrigens auch. Er ist ihr bester Freund, man kennt ihn noch nicht, aber er gibt mir starke Fame-Vibes und ich kann es kaum erwarten, was er aus dem Hotel Versace berichten wird. Also stay tuned für mehr Infos.
Jo, wir können es auch kaum erwarten, was du weiterhin berichten wirst, Shani, auf jeden Fall. Das gefällt mir schon mal sehr gut, sehr eng schon verbunden mit Cora auf jeden Fall.
Ja.
Du kennst ja, also du bist ja quasi, ihr seid, kommt ja aus demselben Rennstall eigentlich, ne? Also du bist ja Schumacher, also, ne? Du hast ja Benzin auch im Blut. Also mit dem Los hättest du eigentlich auch durchaus sehr leben können, ne?
Ja, also ich habe mir davor gedacht, so Fabio Knetz oder Cora Schumacher wären so meine Traumkandidatinnen gewesen.
Ja, weil Ralf hat sich ja wirklich schon geäußert, ich habe es auch gesehen. Mm. Und das hat man ihr ja dann auch vorgespielt irgendwie. Und sie war dann irgendwie, ich glaube, die Überschrift war, Cora ist irritiert, dass sich Ralf irgendwie auch das so äußert. Also die sind nicht mehr zusammen.
Schon lange nicht
mehr. Vergleichbar ist ja Claudia Effenberg und Stefan, aber die sind ja noch zusammen. Aber irgendwie geht es in eine ähnliche Richtung, ne? Sehr erfolgreicher Sportstar mit einer sehr starken Frau an der Seite. Jetzt nicht mehr an der Seite, aber.
Ja, also da, ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, wie viel sie auspackt, ob sie auspackt, weil es ja doch so Spannungen gibt. Und ich glaube, also das Verhältnis zu Ralf ist ja nicht so gut und auch das Verhältnis zu ihrem Sohn nicht. Oh, ich kann mir vorstellen, wenn sie da jetzt auspackt und irgendwelche merkwürdigen Stories erzählt, die den beiden überhaupt nicht passen, dass das ja auch noch mal so ein bisschen Beef geben könnte. Bin ich gespannt. Weil ich habe schon das Gefühl, dass Ralf Schumacher sehr auf sein Image bedacht ist.
Für mich auch ein bisschen die Frage, versucht man in irgendeiner Weise irgendeine Michael-Schumacher-Geschichte vielleicht zu erzählen?
Oh, ich hoffe, es macht sie nicht. Also ich glaube auch, dass weiß sie auch, dass sie das nicht machen sollte.
Aber ne, also es kommt halt auch gar nicht so sehr darauf an, ob sie das will. Also erstens will das Dschungelcamp und wollen das die anderen Leute. Also so ein Fabio, kann ich mir vorstellen. Der ist vielleicht aufgewachsen mit Formel 1. Ne? Was ist denn das für Michael? Wenn die das mal fragt, was passiert dann? Sagt die dann keine Aussage?
Ja, glaube ich tatsächlich. Weil die Familie da doch sehr streng ist. Und ich glaube, dass sie dann einfach sagt, das darf sie nicht sagen oder sie möchte das nicht. Ich glaube, so viel Respekt hat sie dann schon, dass sie da nicht drauf
kommt. Ja, ja. Also klar, sagen ja immer alle, ne? Du vergisst ja immer die Kameras. Und wenn dich dann wirklich mal einer fragt, ey, wie war denn das? Hast du den irgendwann mal gesehen? Und dann sagt sie, ja, klar, wir waren eine Familie, wir haben zusammen, keine Ahnung.
Ja, gut, das, okay.
Aber ja, aber ich glaub, und dann geht's ja weiter. Und dann geht's ja, dann bist du mal im Gespräch und dann lässt du dich verleiten und dann, wie geht's ihm heute? Und dann bla, bla, bla. Und dann ist die Bildschlagzeile da.
Ich glaube, nee. Also wirklich, da bin ich fest davon überzeugt, dass sie den Schritt nicht, also das würde sie nicht machen.
Okay, da sind wir mal gespannt. Wenn es passiert, dann laden wir auf jeden Fall dich und Shani ein und dann macht ihr hier, da bist du gegen und dann haben wir hier die große Schuhmacher-Diskussion. Dann geht die Post ab auf jeden Fall. Die wird jetzt auch abgehen, denn jetzt kommen wir zu zwei Superstars. Einerseits einem No Angel und andererseits Lucy Diakovska. Ja, also natürlich Black Ranger, dass das geklappt hat, dass er eine musikalische Frau der 90er, frühen Nullerjahre zieht. Das ist einfach wie Arsch auf Eimer auf jeden Fall. Und ich bin sehr gespannt, wie er sich bisher mit ihr schlägt, also an ihrer Seite. Und wie sich vor allem Lucy auch an Black Rangers Seite fühlt, ist mir auch, also würde mich auch interessieren. Black Ranger und Lucy Diakovska.
Let's dance. Hey Dennis und hey liebes Fans für alle Team. Ich hoffe, es geht euch gut.
Ja, uns geht's gut.
Ich bin super zufrieden mit meinem Patenkind natürlich. Es hätte eigentlich nicht besser mich treffen können. Meine Vergangenheit natürlich so als jahrelanger Popstars-Fan natürlich. Die New Angels habe ich fast schon geatmet, habe mich auch natürlich super gefreut, als sie dann sich wieder zusammengetan haben für das 20-jährige Jubiläum, war ich halt einfach super und habe mich mega darüber gefreut. Ich habe gelernt über Lucy, dass sie anscheinend, oder sie ist es eigentlich, in Bulgarien ein Superstar, auch dort. Sie hat nämlich bei der bulgarischen Version von Deutschland sucht einen Superstar daran teilgenommen und X-Factor, falls ihr das noch kennt. Also sie ist dort sehr bekannt.
Kennen wir X-Factor, so unfassbare, yes. Ne?
Ja. Bekannt und wohl auch die einzige oder eine der wenigen.
Ich muss den Gag noch fertig machen. Also nicht die Frau mit den roten Augen, sondern mit den roten Haaren natürlich. So, jetzt.
Queeren Personen in der Öffentlichkeit dort in Bulgarien. Social Media technisch ging bei Lucy leider nicht ganz so viel. Diese Woche kam ja auch eine Folge mit ihr vom offiziellen Podcast Ich bin ein Star, hört mich raus. Und dort habe ich erfahren, dass sie sich natürlich sehr freut und noch keine Ängste hat, von denen sie nichts weiß und freut sich generell auf die Herausforderung dort vor Ort.
Wir freuen uns auch auf Lucy Diakovska, das Traumlos von allen. Und danke an Black Ranger, dass er sich schon mal jetzt in dieser Woche mit ihr so beschäftigt hat. Also Lucy, ich glaube, da muss schon viel passieren, dass da irgendwas anbrennt in Sachen Gesicht verlieren. Aber das haben wir auch von Lukas Kodalis gesagt, ne?
Ja, oh Gott, erinnere mich nicht. Hab ich schon voll verdrängt.
Aber ist Lucy der neue Lukas?
Nein.
Lucy Kodalis.
Nein.
Lukas Diakovska.
Ich glaube, Lucy bleibt so oder ist so, wie man sie bis jetzt auch kennengelernt hat. Und ich glaube tatsächlich auch, dass sie sehr weit kommt. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Siegerin.
Ja. Nee, also Finale auf jeden Fall.
Ich glaube, das Dschungelcamp-Publikum will eine Heldengeschichte. Und sie ist nicht tief gefallen. Sie ist jetzt nicht, es wäre einfach nicht unerwartet, dass sie sympathisch und so auftritt. Also, also da muss irgendwas passieren. Sie muss abstürzen und dann wieder aufsteigen. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Das
aber kannst du dir nicht vorstellen, dass die im Finale ist?
Doch, das kann ich mir vorstellen. Okay, aber nicht, Gewinnerin glaube ich nicht. Okay. So ein typischer zweiter Platz, wo man denkt, ja, Frontrunnerin eben Lukas Kordalis, ne? Aber dann am Ende wird es dann eher die eine Heldengeschichte von der einen unbekannten Person, die vielleicht eine GNTM-Vergangenheit hat und jetzt zum ersten Mal über sich hinauswächst in so einem Format. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, also Black Ranger und Lucy Diakovska, ein tolles Duo. Als nächstes Jule wurde zugelost. Yes. Nämlich hat sie jemanden bekommen, den ich mir auf jeden Fall nicht gewünscht habe, aber ich bin gespannt, was Jule aus diesem Los macht, aus dem Los namens Mike Heiter.
Ich muss ehrlich zugeben, dass ich am Anfang nicht besonders amused war, dass mich Mike getroffen hat, denn er ist zwar ganz sympathisch.
Ich habe sie getroffen, Moment mal.
Aber auch relativ langweilig und ich habe mich auch gefragt, was so seine Story im Dschungel sein könnte. Aber ich muss sagen, ich habe mich in der Woche sehr viel mit ihm beschäftigt und habe mich inzwischen auch mit ihm angefreundet und bin eigentlich relativ zufrieden, dass er mein Promi-Patenkind geworden ist. Denn er ist einfach ein lustiger Typ und ich glaube, dass er für viele unterhaltsame Momente im Dschungel sorgen wird. Plus er hat noch die Kim Virginia Storyline und ich glaube, dass er in den ersten Tagen auf jeden Fall nicht komplett untergehen wird. Seinen ersten Auftritt hatte er bei Love Island 2017, was ultra lange her ist. Damals bin ich gerade auf die weiterführende Schule gekommen. Dementsprechend kann man ihn auch als einen Reality-Show-Hasen bezeichnen. Dann, was ich auch sehr interessant fand, war er damals bei der Iconic-Sendung Get the Fuck Out of My House 2019 mit dabei, wo er nach 2 Wochen das Haus freiwillig verlassen hat, weil er einfach keinen Bock mehr hatte.
Moment, also das habe ich wirklich komplett vergessen. Also das Erbe, get the fuck, also ich wusste ja, dass Michaela war in einer Staffel dabei, Kate Melan war dabei, hatte ich nicht mehr auf dem Zettel.
Dann, was ich auch sehr wichtig finde zu erwähnen, wenn es um Mike Heiter geht, ist natürlich sein Moderationsjob, den er hatte, zusammen mit Elena Meres zu der Sendung Just the Two of Us, wo es den sehr lustigen Moment zwischen Juliane und Jade gab, wo er ihr das Tattoo Serkan ist meiner verpasst hatte. Was ich auch noch sehr lustig fand, ist, dass er sowohl mit Elena Miras als auch Laura, also seinen beiden Ex-Freundinnen, jeweils einen Song veröffentlicht hat, kurz bevor sie sich getrennt haben. Und er hat noch eine eigene Klamottenmarke, Luxagea, die sehr, sehr teuer ist. Also da kostet so ein Pulli 300 Euro. Und er rechtfertigt diesen Preis, einfach weil dort 1 Gramm Gold in jedem Kleidungsstück mitverarbeitet ist. Und falls ihr noch nicht überzeugt seid, Harald Lücke hat die Marke auch etwas genauer unter die Lupe genommen und laut ihm sei die Qualität sehr, sehr gut.
Das muss was heißen.
Ja, dann
Qualitätssiegel von Bohlen empfohlen.
Die Frage, ob er Dschungel-ready ist, ist natürlich einfach zu beantworten. Natürlich ist er das. Er wurde ja damals Dritter bei der Dschungelshow, was natürlich ein sehr gutes Omen ist, weil sowohl der erstplatzierte Philipp als auch die zweitplatzierte Jamila sind ja im Dschungel gewesen und haben den auch gewonnen. Und er hat dementsprechend ja auch sehr, sehr viele Prüfungen schon abgeleistet. Und er hat auch bewiesen, dass er bei dem typischen Dschungelcamp-Zuschauer sehr gut ankommt. Er war schon 2 Mal Begleitperson im Dschungel, was ihm natürlich auch helfen kann. Und er ist laut TikTok seit 3 Wochen nur Insekten zum Frühstück. Also ich glaube, eine Essensprüfung
soll... Das habe ich auch gesehen.
Was?
Dass er bereitet sich schon damit vor, er isst regelmäßig Insekten.
Ich habe es gerade nämlich falsch, als Host von Seelenfänger habe ich es gerade einmal anders gehört. Erst seit 3 Wochen Insekten, habe ich verstanden. Aber okay, Insekten ist schon mal eine gute Vorbereitung.
Und sollte kein Problem für ihn sein. In der Woche war er relativ ruhig, also er hat nicht so viel auf Social Media gepostet, aber er war viel mit Eugen im Fitnessstudio, was natürlich auch dann ein bisschen helfen kann, dadurch, dass er sehr, sehr körperlich fit zu sein scheint. Und ich bin mir sehr, sehr sicher aus den allen Gründen, dass er einen sehr guten Job dort im Dschungelcamp machen wird. Und ich werde ihm auf jeden Fall fest die Daumen drücken für die Dschungelkurve.
Wir drücken Jule die Daumen, dass sie weiterhin so engagiert an Mikes Seite bleibt. Aus meiner Sicht hat Jule vollkommen recht, dass er erstmal gute Chancen hat, weil er hat es einfach gezeigt, er ist ein sympathischer Dude, wenn er es will. Mhm. Also wir hatten auch schon Auftritte, Kampf der Reality Stars zum Beispiel, da war er nicht so krass sympathisch, ne? Also ja, dieser Auftritt mit Laura und so, das war jetzt nicht so geil irgendwie, aber Dschungelshow, Love Island natürlich und so, muss man einfach sagen, da hat er immer eine gute Figur gemacht, auch Sommerhaus, ne? Wurde ja Kult im Prinzip durch Sommerhaus, ja, auch, dieses Couple. Und ja, da muss man einfach sagen, hat Jule, glaube ich, ein gutes Pferd im Stall. So.
Das auf jeden Fall. Ich persönlich find ihn zu langweilig und eigentlich auserzählt, aber ich glaube, für die Dschungelkrone oder fürs Weitkommen, fürs Finale, die Jule gute Chancen.
Ja, ich kann mich aber trotzdem erinnern an die Dschungelshow und so, da war das jetzt aber auch nie besonders, also vor allem in den Prüfungen kann ich mich noch erinnern, dass das nie besonders unterhaltsam war. Also der hat sich jetzt nie besonders angestellt oder so, der war einfach immer so recht bei der Sache und hat die Sachen halt so durchgezogen, aber ja. Es war jetzt nie so Cosimo mit dem Leguan auf dem Kopf, das war es eigentlich nie.
Ich meine, wenn der sich jetzt schon mit den Insekten vorbereitet, dann würde er auch
nimmt er das Prüfung. Zu ernst, ne, vielleicht.
Ja.
Zu verbissen, aber es war damals bei Philipp ja auch so eigentlich, ne? Der kam ja da als Wildcard-Gewinner rein und war dann dementsprechend motiviert, aber ja, mal gucken, ob Mike diese Erwartungen, die man ja fast schon hat, nach dem dritten jetzt aus der Dschungelshow, aber die erfüllen kann. Mhm. Mal gucken. Es geht weiter mit dem nächsten Couple und da ist auch mega cool Potenzial drin, meiner Meinung nach. Es ist nämlich Jani Bär und Kim Virginia, also zwei Menschen aus zwei Welten eigentlich, die jetzt hier aufeinander prallen, aber man muss sagen, mit das innigste Verhältnis bisher schon haben. Also es gab schon Kontakt auf Instagram zwischen den beiden.
Stimmt.
Wir hören mal rein, wie es Jani Bär mit Kim Virginia, die sie ja fast gar nicht kannte, ergangen ist bisher.
Hallo, hier ist Jani Bär. Ich wollte auch mal ein Update geben, wie es so läuft mit meinem Patenkind. Das ist ja die Kim Virginia. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich ja die Formate, in denen sie bisher so war, gar nicht gesehen habe, beziehungsweise gar nicht bis wenig, weswegen ich mich da so ein bisschen reinfuchsen musste und mir Informationen gesammelt habe von anderen FFA-Mitgliedern und mir auch ein paar Ausschnitte angeguckt habe. Und meine Arbeitskollegin hat mir sogar auch noch ein paar Infos gegeben.
Grüße an die Arbeitskollegin. Ja. Also, you're doing God's work.
Deswegen glaube ich, bin ich da ganz gut in meiner Vorbereitung drin. Was ich tatsächlich gar nicht so genau wusste, ist, dass Kim Virginia ja schon mit Mike Halter angemandelt hat. Mehr als angemandelt hat, also Sex mit ihm hatte. Und das finde ich natürlich interessant, weil wir hatten ja noch nie Sex im Dschungel und ich fände das jetzt natürlich relativ ikonisch, wenn meine Patin das diese Zeit brechen würde und Sex mit Mike oder mit wem auch immer, vielleicht auch Heinz Hönig, mal schauen, vielleicht im Tümpel oder so hätte. Fände ich schon, wäre jetzt mal was Neues, was wir noch nicht hatten. Und ja, bei meiner Recherche habe ich ja auch rausgefunden, dass sie auf jeden Fall auf Männerfang gehen möchte. Das heißt, es ist nicht so abwegig. Also Jule hat ja Mike. Wir beide werden uns da ein bisschen reinfuchsen und das beobachten, was da so läuft. Ja, was sie sonst noch so gemacht hat jetzt vorm Dschungel, muss ich sagen, war viel Haarentfernung hat sie gemacht auf den Armen, was ich auch interessant fand. Da habe ich auch noch nicht gehört, dass man sich da anscheinend die Haare wegmachen lässt. Aber okay, wenn ihr das hört, wird sie schon geflogen sein. Aber ich bin sehr gespannt. Noch hat sie noch gar nicht so viel verraten.
Ja, die Bär kämpft sich ein bisschen rein ins Lebenswerk von Kim Virginia. Das finde ich mal sehr cool. Ja, also diese Nummer mit Kim Virginia und Mike. Und das ist genau Jani Bär und Jule sind, ja, die jetzt auch die beiden bekommen. Also ich freue mich schon sehr, weil ich rechne fast damit, dass das natürlich das Thema der ersten paar Tage auch sein wird. Also
auf jeden Fall.
So, und dann wird es hier, also da lege ich jetzt schon meine Hand ins Feuer, da wird es die Jani Bär und Jule Folge geben, wo beide dann ihre Sicht der Dinge über diese ganze Liebessache da mal hier dann formulieren können. Ich habe da keinen nicht so richtig Bock drauf. Und gerade auch bei Kim Virginia, also ich habe das eine TikTok habe ich gesehen, irgendwie, keine Ahnung, ich realisiere jetzt gerade, dass ich mit meiner Situationship bald im australischen Dschungel sitze oder so. Wo ich natürlich denke, ja, so krass im Streit seid ihr ja safe nicht auseinandergegangen. Und ihr seid mega dankbar natürlich, dass ihr beide da auch im Dschungel sitzt, weil euch eine Storyline auf jeden Fall schon sicher ist. Hast du da Bock drauf?
Ich glaube, für tatsächlich ein, zwei Tage könnte es unterhaltsam sein. Ich hoffe nur, dass es sich nicht komplett durchzieht, weil dann ist, also es ist dann auch langweilig. Und ich glaube auch nicht, dass es zum Sex zwischen den beiden kommt.
Also Mike hat es ja auch nicht ausgeschlossen. Ne? Er hat gesagt, ich kann mir Sex im Dschungelcamp vorstellen.
Ja, aber bei Are You The One war Mike so, nee. Also eigentlich will er gar keinen Sex. Und wenn er nur mit einer Person, mit der er es fühlt, hat er ja dann im Endeffekt mit Kim Virginia. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er es mit Kim dann im Dschungel macht. Ich sehe es noch nicht.
Ich will es nicht sehen, aber vielleicht sehen wir es. Aber naja, Mike und Kim Virginia wird auf jeden Fall extrem beobachtet werden von den beiden JJs, also Jani Bär und Jule. Mal gucken, wie es da weitergeht. Und ich, wie gesagt, also müsste mit dem Teufel zugehen, dass nicht die beiden hier zusammen bald in der Folge sitzen. Das würde ich mir auf jeden Fall sehr gerne anhören. Da muss ich gar nicht dabei sein. Eigentlich können beide wahrscheinlich alleine machen. Naja, also weiter geht's mit dem, ja, vielleicht schwierigsten Los. Und das hat unsere ZuhörerInnen-Kandidatin Julia gezogen, und zwar Heinz Hönig. Weil da gibt's natürlich erstmal, denkt man, da gibt's wenig, ne? Wenig, was man recherchieren kann. Bin gespannt, was Julia aber herausgefunden hat.
Dank Dennis habe ich ja Heinz Hönig bekommen.
Und, nee, stopp. Nicht dank mir. Das war ein schönes Los, ne? War nicht mich dafür verantwortlich.
Und es war nicht gerade meine erste Wahl. Aber naja, man wächst mit seinen Aufgaben. Ich habe dann mal geguckt, was Heinz so dazu sagt. Und ich habe gefunden, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, wer da mitmacht und was da überhaupt los ist. Naja, dann sind wir zumindest schon mal zwei. Ich habe mich jetzt mal damit beschäftigt, was mein neues Patenkind so alles macht. Und mein erster Funfact ist, der hat eine Biografie geschrieben, beziehungsweise seine Frau hat sie geschrieben, und sie heißt Frühstück im Stehen, mein verrücktes Leben an der Seite an Heinz Hönig. Okay. Und ich glaube, das ist auch das Motto. Auch sein Instagram-Account ist jetzt neu, aber man findet da vor allem Bilder, die seine Frau gepostet hat, und er repostet sie dann.
Das ist Support.
Heinz fragt man dazu. Ich habe dieses Jahr halt einfach Bock gehabt. Ich will einfach mal was erleben. Ich bin jetzt frei dafür. Und ich glaube, genau das ist das. Er will jetzt einfach mal das machen, das, was die jungen Leute alles machen. Schauen wir mal, wie das so wird.
Nach The Masked Singer. Ne?
Ich glaube, Heinz ist schon relativ ready für den Dschungel. Er hat sich jetzt auf den Weg gemacht, ist auf dem Weg nach Australien zusammen mit seiner Frau. Die kennen wir jetzt schon, Annika. Und mit zwei seiner Kinder, die sieht man auch auf seinem Instagram-Account immer. Dazu ist aber auch noch die Schwiegermutter dabei. Und er sagt, er möchte Erkenntnisse, denn die kann man nicht kaufen. Die muss man erleben. Und vermutlich werden wir mit ihm auch so einiges erleben.
Mit Sicherheit, und mit dir auch. Vielen Dank an Julia. Hat sich schon mal sehr intensiv mit dem Lebenswerk und der literaturhistorischen Aufarbeitung beschäftigt von Heinz Hönig.
Ja, das klingt so ein bisschen, als wäre ihm langweilig. Ja, aber das ist jetzt ja, Lust, mal wieder was also, zu erleben.
Das finde ich eigentlich ganz gut. Also wenn das die Ansage ist und nicht eben, ich cashe da ab, was man ja auch durchaus denken könnte, dann finde ich das eher mal für so einen älteren Kandidaten gut. Und ich, also die ersten Interviews, wie er da irgendwie völlig verlottert am Flughafen ankommt und so, und dann eben auch diese Sachen, wo er da hier neben den ganzen Palmen steht und so, diese ganzen ersten Interviews schon vor zwei Wochen, alle sehr vielversprechend, weil er da immer sehr genervt war. Also, was stellst du mir hier für Fragen? Das ist eine Frage von meiner Oma und so. Also irgendwie, das fand ich schon alles ganz gut. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er eine Woche lang da gar keine Widerworte geben wird, wenn er dann mal von einer Leila zum Wasserholen geschickt wird oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich glaube, der geht richtig schnell in die Luft.
Ja, das ist gut. Ein Mann der großen Bühne, hoffentlich auch der großen Worte, und der vielleicht über sich hinauswachsen wird auf eine Art. Also Heinz Hönig, bin sehr gespannt. Also ich finde, da hätte es viel bessere Titel gegeben für seine Biografie. Also Hönigtopf oder so. Hönig im Kopf. Naja, Julia, vielleicht die Autorin des zweiten Teils der Biografie. Das sehe ich schon kommen. Danke an Julia, danke an Heinz Hönig. So, und jetzt gehen wir auf TikTok. Wir sind auf einmal viel jünger, und wir gehen vom Mensch mit den wenigsten, ich glaube, Ania ist die mit den wenigsten Followern, glaube ich sogar. Zu dem mit Abstand meisten verloren, nämlich 24 Tim.
Yes, 24 Tim. Also ich muss, auch eine ganz neue Experience für mich. Ich meine, ich kannte.
Du bist also, von Martin Semmelrogge zu.
Zu Jamila.
Das ist, ja.
Schon
jetzt, weiß nicht, ob es ein Aufstieg oder ein Abstieg ist.
Das ist hart für mich, der Umschwung auf jeden Fall. Also ich wusste ja, wer 24 Tim ist. Wir alle kennen hier seine Songs. Ab und zu ist er halt auch mal auf TikTok auf meiner For You gewesen. Aber ich habe mich noch nicht so intensiv mit ihm auseinandersetzen müssen. Spannend, auf jeden Fall. Er hat anscheinend unfassbar viel Zeit am Tag, weil ich glaube
24, würde ich sagen.
Der Name ist Programm. Es sind, glaube ich, easy 100 Stories am Tag mindestens.
Also Snaps, so einzelne Striche quasi.
Ja. Dann bin ich natürlich im Broadcast-Channel auch ständig live dabei. TikTok macht er auch noch. Also ich weiß nicht, irgendwie und 25 Verlosungen laufen auch gleich noch alle jetzt noch nebenher. Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt voll im 24-Tim-Business
drin. 24-Annie, ja, wie jetzt,
24-Annie, genau. Ich nenne mich um. Er ist tatsächlich schon seit Dienstag, glaube ich, in Australien. Also schon relativ früh ist mit seiner Mutter und ich glaube, sein Stiefvater ist das, der Sven, angereist. Seine Mutter ist ja auch seine Begleitperson. Auf jeden Fall, also die mag ich wirklich gern. Das ist so eine süße Maus.
Aber die hat doch auch so 500.000 Follower oder sowas, ne?
Ja, ich meine, klar, durch ihn. Ja. Aber die ist wirklich sehr nett und sehr bodenständig.
Aber ich fand das irgendwie lustig, weil er hat auch irgendwann mal gesagt, ihr werdet meine Mutter auch näher kennenlernen. Ich dachte so, das ist jetzt irgendwie so völlig so eine unbekannte. Drohung. Und dann hat die aber 500.000 auf Instagram.
Nein, die ist wirklich sehr süß. Es gab ein großes Abschiedsessen mit all seinen Freunden, bevor er in den Dschungel, was weiß ich, die waren irgendwo essen.
Ach so, nicht mal selber gekocht oder was?
Ah doch, sie waren in diesem, doch.
Borchardt.
Nee, Café Bur, wie das heißt, in Köln, dieses Influencer-Café.
Ah ja.
Da waren sie essen, genau. Dann, sehr wichtig, es gab noch, also seine Nagelfee hat ihm neue Nägel gemacht. Die sind aber noch nicht dran, sondern die klebt er sich erst an dem Tag, in dem sie einziehen, klebt er sich die auf. Die sind wirklich sehr gut gemachte Nägel, aber sehr lang.
Das und ist sehr gut geeignet, um den Kopf des Mehlwurms abzutrennen.
Ja, dann, ich bin gespannt, wie lange die halten. Ich gebe denen keinen Tag, aber gucken wir mal. Was ist noch so passiert? Ich meine, man wurde mitgenommen den ganzen Flug über.
Obwohl er geschworen hat, dass er...
Er hat geschworen, er ist jetzt 12 Stunden offline. Ja. Und das wird die letzte Story aus Deutschland sein.
Ich werde mir kein Internet kaufen.
Internet im Flugzeug kaufen, hat er dann doch gemacht. Es gab viele Stories aus dem Flugzeug. Es gab Stories, wie er ankam.
Unterm Flugzeug, überm Flugzeug.
Stories. Er hat nur Roomtour gemacht. Also man ist wirklich, also 24-Tim ist man wirklich, 24-7 ist man dabei. Es ist sehr intensiv. Auch ein bisschen anstrengend, aber es gibt natürlich sehr viel Stoff. Ich weiß jetzt zum Beispiel, das ist die überraschende Sache, die ich rausgefunden habe. Das letzte Mal Sex hatte er vor 7 Tagen. Das hat er uns nämlich auch mitgeteilt. Das hat er nicht
gesagt. Mike Heiter.
Aber das war so eine Info, wo ich dachte, schön zu wissen. Tim ist auch so, glaube ich, so ein bisschen unterschwellig drauf aus, in viele Prüfungen gewählt zu werden. Er macht da immer so Anspielungen, so von wegen, oh mein Gott, ihr werdet mich doch nicht etwa alle in die Prüfung wählen? Wenn du das so sagst, mit Sicherheit. Er weiß, welche Rolle er spielen muss, um viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das wird er auch machen. Gucken wir mal, wie gut er draußen ankommt. Ich meine, er hat eine unfassbar große Community, die bestimmt auch für ihn anrufen wird. Also ich glaube, seine Chancen stehen tatsächlich nicht allzu schlecht.
Ja, glaube ich auch. Ich bin nur ein bisschen skeptisch, so ob die Übertragung von dieser, also er hat ja die absolute Kontrolle, wie er sich darstellt und er stellt sich ja die ganze Zeit da. Wie wird der Switch funktionieren auf jemand anderes schneidet meine Videos sozusagen und nicht ich entscheide, wie ich rüberkomme, sondern jemand anderes. Da bin ich noch sehr skeptisch, weil die ersten Interviews am wir ankommen auf Flughafen, das ist so ein krasser Kontrast zu all seinen Stories, weil von 0 auf 100 komplett erzählt er nur uninteressantes Zeug. Zwar sehr affektiert und sehr laut und so und immer noch unterhaltsam, aber der Inhalt ist auf einmal völlig völlig weg auf einmal.
Ja, der war doch nervös.
Ja, das kann sein. Ja.
Das ist was ganz Neues.
24 Tim, er wird auf jeden Fall zu sehen sein. Also würde mich sehr wundern, wenn er untertaucht. Auch das Szenario gibt es schon, meiner Meinung nach. Es kann auch sein, dass man sich denkt, Tag 3, wo ist eigentlich 24 Tim? Sowas kann ich mir schon irgendwo vorstellen. Seine Fans sind enttäuscht, keine Ahnung, die schneiden ihn bestimmt raus. So. Artikel bei derwesten.de oder sowas, kann ich mir vorstellen. Auch das Gegenteil ist möglich, dass er, ich kann mir ihn durchaus als Prüfungsopfer Woche 1 vorstellen.
Ja.
Weil der natürlich, der wird gegen das Publikum eher gehen. Das ist, glaube ich, sein Nachteil, dass er das eher so als, ich verstehe nicht, was los ist und so. Und ja, dann wählt mich doch, Sendezeit. Also ich kann mir diese Storyline schon auch vorstellen.
Ja, ich meine, der ist jetzt schon so, er streut ja schon sehr weit, dass er vor allen Dingen Angst hat. Und er ist ja, und wenn ihr mich wählt, dann werde ich so rumkreischen und bla bla bla. Ich glaube, er wird es auch nicht ungern sehen, wenn er die Prüfung machen muss.
Und ein bisschen dieses Melanie Müller-Ding von wegen, geht da mega aufgestylt rein, ne, bei den Fingernägeln und so.
Ja.
Kann sein, dass er in Woche eins entdeckt dann irgendwann, ich brauche das alles gar nicht. Ich bin jetzt hier Jungle-Tim oder so und dann irgendwie so diese Persona da erkennt an sich, dass er irgendwie so Tarzan wird oder so. Und das dann auch optisch halt zeigt, so dass dann auch alle sagen, das steht ja doch viel besser. So. Hm. Er hat jetzt schon die geflochtenen Haare, ne?
Ja, die hat er sich heute tatsächlich aufgemacht.
Ach.
Die mussten mal gewaschen werden.
Wieso das denn? Hat er die nur vom Flug gemacht oder was?
Ich weiß es nicht. Er hat gesagt, die sind so unfassbar fettig, er muss jetzt waschen. Vielleicht geht er noch in Australien zum Friseur und lässt sie sich neu machen.
Okay.
Er weiß noch nicht.
Okay, okay. Also 24 Annie und 24 Tim, jetzt schon auf jeden Fall nah und miteinander verbunden und so, das höre ich da raus. Ich bekomme ja natürlich auch sehr viel mit, wenn du das auf der Couch dann ja, mit Storys also guckst und so.
Sehr intensiv auf jeden
Fall. Ja, wir freuen uns drauf. So, und jetzt gleich danach wurde ich gezogen und ich wurde einer Frau zugeordnet, die ich tatsächlich, ich glaube, das war die einzige, wo ich sagte, die kenne ich nicht. Oder zumindest, ich habe das Format einfach nicht gesehen. Ne? Also ja. Ich habe einfach nicht GNTM in diesem Jahr verfolgt, so dass ich sie wiedererkannt hätte. Ania Elsner ist mein Promi-Patenkind. Und ich war aber gleich im Moment, war ich eigentlich optimistisch, dass es was wird, weil ich nehme das ja eher als Herausforderung, mich Ania Elsner ein bisschen zu nähern. Und habe dann natürlich die entsprechenden Szenen bei GNTM nachgeguckt. In einem Jahr, also ich habe GNTM nicht geguckt, aber in einem Jahr, wo es dann wirklich die Steuerung F-Artikel und die ganzen anderen Sachen gab und so, ging das schon immer noch ganz schön ab. Also diese Szenen vor allem zwischen Elsa, ne, die wir jetzt gerade bei Forst aus Rampensau gesehen haben, und Elsa und Ania, das war schon, ging hart zur Sache teilweise. Und ihr Ruf ist ja so ein bisschen dieses Einzelkämpfer-Ding. Ne? Also ich war die Einzelgängerin, alle haben auf mir rumgehackt und ich weiß auch nicht, warum ich hier nicht ankomme. Ich war sehr überrascht, als ich sie ein bisschen so geresearched habe und dann habe ich halt rausgefunden, also dieses eigentlich auf den ersten Blick irgendwie so ja einsame, schüchterne Mädchen, was irgendwie immer missverstanden wird, war einfach Animateurin in Ägypten. Also sie hat auch mit Animateuren gearbeitet, in so einem Ferienresort. Und das passt für mich alles irgendwie nicht zusammen. Deswegen ist für mich Ania auf jeden Fall die geheimnisvollste in dem Cast und ich kann jetzt gar nicht so sehr viel über ihr Social Media Live so berichten, weil sie hat fast nichts gepostet die Woche. Sie hat ja auch 8000 Follower, hat jetzt den blauen Haken innerhalb der Woche bekommen. Mhm. Also alles ganz knapp, dass unser lieber Freund, It-Girl-Agent Ramon Wagner dann noch seine Finger hat im Spiel walten lassen quasi und ihr den blauen Haken beschert hat. Nehme ich jetzt mal an. Auf jeden Fall ist sie am Start und hat natürlich ihren Papa Michel dabei. Also Ania hat so um die 8000 Follower, stand irgendwie Mittwoch, Donnerstag. Und ihr Vater hat, glaube ich, 350 Follower. Und das finde ich jetzt schon mal iconic, dass er dabei ist. Er ist ein riesen Schlager-Fan und hat so leichte Peter Klein-Vibes irgendwie. Also ich freue mich sehr auf, also ich glaube, Michel, wenn der mal von Sebastian Klimke ordentlich und das Messer gelegt wird da auf dem Balkon in der Stunde danach, dann wird es, glaube ich, spannend. Also Michel, da freue ich mich drauf. Ania, ich kann mir vorstellen, dass sie diesen Ruf von wegen Einzelgängerin nicht so richtig los wird, weil ich kann mir aktuell noch nicht so ganz vorstellen, mit wem sie da irgendwie so richtig im Connecten ist mit ihrer Art. Also sie ist eher eine ruhige Person und ich kann mir vorstellen, Lucy und sie, das könnte irgendwas sein.
Ich kann mir vorstellen, dass viele versuchen werden, sie so, also am Anfang sie so ein bisschen zu integrieren.
Ja.
Also zum Beispiel auch Layla, glaube ich, ist so eine Person, die so irgendwie erstmal sie so aufnehmen würde und so. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie dann das irgendwie nicht annehmen kann, dass andere so nett zu ihr sind oder sie dabei haben wollen und das dann deswegen auseinanderdriftet.
Ja, das war ja eigentlich der Grundkonflikt von GNTM, so wie ich das verstanden habe. Also, dass die anderen sagen, ja, wir wollen dich ja aufnehmen, aber du willst ja dann immer nicht und da bist du so schwierig und so. Und also ich muss sagen, in den meisten Konflikten konnte ich Elsa schon verstehen. Da gibt es ja diese eine Szene, wie dann irgendwie ich kann Ania verstehen, aber Elsa saß in einer Szene mit einer anderen Österreicherin irgendwie auf der Couch und da haben die so geredet, einfach nur geredet über alle. So, und dann hat sich auf die Couch gegenüber, hat sich alleine Ania gesetzt und hat dann einfach nur so zugehört. Und dann haben sich aber die beiden Österreicherinnen davon nicht beirren lassen, haben einfach weitererzählt. Und dann haben dann irgendwann mal Ania so erwähnt und haben gesagt, ja, die hat jetzt so kurze Haare und irgendwie bla bla bla. Und dann hat Ania irgendwie so sich zur Kamera gedreht, hat so gesagt irgendwie, ey, was ist denn das jetzt hier? Reden die jetzt einfach über mich? Ich sitze hier, sehen die das nicht oder so? Und dann, da wurde ihr der Strick draus gedreht, dass sie ja die Kamera suchen würde. Völliger Quatsch. du siehst so, dass sie daneben sitzt, dann erwähnt, dann redet halt nicht vielleicht über sie. Also es ist ja wirklich so ein bisschen unhöflich, von daher, also keine Ahnung. Die Rechnung verstehe ich, die sie machen natürlich, das soll so in eine Tessa-Richtung gehen. Aber ich glaube, die Rechnung wird nicht aufgehen, weil sie wird sympathisch sein. Sie wird die Animateurin in ihr rauslassen und wird da entertainen. Ich glaube daran. Und sie wird uns alle überraschen. Also Ania und ich, wir sind auf jeden Fall schon richtig connected. Und ich freue mich jetzt auf mehr Content aus Australien mit Michelle hoffentlich auch. Michelle Elsner, freue mich sehr drauf. Also ich schreibe dir auch mal, Michelle. Ne? Also wir haben mal Kontakt auf jeden Fall. Melde dich mal gerne bei mir. Also, das war Ania Elsner. Jetzt gehen wir zu Lisa, unserer vorletzten Zuschauerkandidatin. Die hat ein Los gezogen, auf das jetzt auch nicht so viele neidisch waren, glaube ich. Nämlich David Odonkor.
David Odonkor. Zugegeben, ich war nicht von Anfang an begeistert von meinem Promi-Patenkind, liegt aber wirklich nur daran, dass ich überhaupt keinen Plan hatte, wer das ist und was der so macht. Ich bin halt auch nicht wirklich Fußball interessiert. Ich meine, ja, ich habe 2006 auch die WM in Deutschland mitverfolgt und war mit dem Herzen beim Sommermärchen mit dabei. Aber ey, das ist so lange her. Was aber ja eigentlich wirklich wichtig ist in seiner Karriere, sind die ganzen Teilnahmen in den Reality-Shows. Ich konnte es ja gar nicht fassen, wo er überall mitgemacht hat und wie mir das entgehen konnte. Allen voran war er Teilnehmer und Gewinner bei Promi BB 2015. Wie konnte mir das denn entgehen? Aber ich glaube, das habe ich damals noch nicht geguckt. Habe ich diese Woche nachgeholt?
Oh Gott.
Schön, erstmal alle 14 Folgen hoffentlich nachgeguckt. Geil. Also das ist mein Commitment, Lisa.
Er ist eher so ein ruhiger Typ, der sich hier und da eher im Hintergrund aufhält, aber er ist keineswegs langweilig oder ein graues Mäuschen. Also ich glaube, das könnte gut sein, auch für den Dschungel. Ansonsten war er noch beim deutschen Eisfußballpokal von TV Total, Ninja Warrior, also sportlich ist er auf jeden Fall, Duell der Stars, der war beim großen Promi-Backen, da kriege ich Gänsehaut, Dance, 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 ProSieben Winter Games, Comeback oder Weg, okay, das habe ich noch nie gehört. Dann die Show Catch. Frage ich mich, gab es die Show wirklich? Das habe ich noch nie gehört. Was ich hätte sehen können, Joko und Klaas gegen ProSieben. Da ist er in einem Spiel gegen die angetreten. Dann bei Wer schläft, verliert. Könnte auch ein Motto im Dschungel sein. Das ist ja da nicht so ganz erlaubt, ne?
Ich erinnere mich, also Wer schläft, verliert, sorry, ganz kurz, Lisa, ist ja meine große Kult-Lieblingssendung. Von vor ein paar Jahren, 2020. Es war, glaube ich, 2 Wochen nach Ausbruch der Corona-Pandemie. Von leerem Studio. Man wollte aber die Show unbedingt durchziehen. Und dann, es war ja die Show, als Paula Lambert das Studio wütend verlassen hat irgendwann.
Ja.
Und Tore Schöllermann ganz überfordert moderiert so hat. Also das war ein großes Kino. Cheyenne Ochsenknecht damals, glaube ich, mit dem ersten TV-Auftritt.
Oh.
An der Seite von Natascha. Mhm. Ja, historisch wertvolle Show auf jeden Fall. Mit David Odonkor.
Promi-Shopping-Queen 2021. Also, er kann sich rund um die Uhr filmen lassen, eingesperrt mit ganz vielen anderen kaputten Charakteren. Er ist sportlich. Er kann backen, er kann tanzen, er kann sich super anziehen. Da fragt man sich, was kann dieser Mann nicht? Ja, und die einzige Konsequenz muss sein, er geht in den Dschungel. Also, ich habe wirklich mittlerweile ganz große Hoffnung in ihn. Ich glaube auch wirklich, dass er gute Chancen hat, das Ding mit nach Hause zu nehmen. Also vielleicht kommt nach dem Sommermärchen auch noch ein Dschungelmärchen.
Ja, danke schön an Lisa. Also das ist doch genau richtig, das schwere Los angenommen und würde ich sagen, Volley verwandelt auf jeden Fall, um in David Odonkors Sprachgebrauch.
Wahnsinn, ich wusste nicht, dass er in so vielen Shows war.
Also ich wusste, dass er halt nach Promi Big Brother in allen Sat.1-Sendungen so ein bisschen durchgereicht wurde. Aber Promi Shopping Queen und sowas wusste ich auch nicht.
Krass.
Also, ne? Und Ninja Warrior und diese ganzen sportlichen Sachen liegen natürlich auf der Hand. Aber ey, der hat schon natürlich, der hat Bock. So, ich glaube, der hat auch Bock ein bisschen auf den Dschungel. Ich kann mir auch vorstellen, dass er weit kommen wird. Er hat auch, muss man sagen, den Vote von Desiree Nick. Ich kann mich noch an die Staffel 2015 Promi Big Brother erinnern. Das war die Staffel mit Sarah Novak, mit Menowin, mit Desiree Nick eben. Und da war Desiree ein riesen David Odonkor-Fan. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Und sie wird natürlich auch das Geschehen verfolgen. Sie wird ihren Podcast wahrscheinlich machen. Sie wird wahrscheinlich in der Bild irgendeine Kolumne haben oder so. Und dann hast du natürlich jemanden, der ständig David O'Donkor pushen wird. So, ne? Sie ist ja eine etablierte Stimme im Dschungelgame und deswegen kann ich mir vorstellen, sie wird ihn weit tragen. Also ich glaube auch, dass es für David O'Donkor weitergehen könnte, als man denkt. Und ich finde es trotzdem, obwohl man ja sagt, vielleicht ein bisschen langweilig, ich finde es trotzdem geil, einen doch erfolgreichen Sportler da drin zu haben. Also tut dem Promi-Level gut, finde ich. Hast du noch die Flanke im Kopf gegen Polen? Auf rechts sticht er durch und dann in die Mitte. Oliver Neuville macht den Siegtreffer, letzte Minute gegen Polen. Zweites Gruppenspiel 2006, nee?
Nein, ich war da 9.
Ich war da 10.
Ja, so. Mein Gehirn reicht nicht mehr so weit.
Aber das war ja eine Erinnerung, die man wirklich, also das war ja, oder drittes Gruppenspiel war das natürlich. Das war doch
allein der Fakt, dass es das dritte Gruppenspiel gegen Polen war.
Ja, aber das ist doch entscheidend. Doch nicht mehr. Das ist ja entscheidend.
Ja,
keine Chance. Das war letzte Minute, Nachspielzeit.
Keine Chance.
Auf rechts, David O'Donkor zieht den Sprint an, ist ja überraschend nominiert worden. Ja. Klinsmann hat ihn überraschend mitgenommen damals von BVB und dann hat er ihn mitgenommen und keiner verstand, warum überhaupt, warum David O'Donkor jetzt dabei ist, aber diesen einen Sprint und für den wurde er mitgenommen und den zieht er dann durch, flankt in die Mitte auf Oliver Neuville und der verwandelt.
Ja.
Und dann Jubel auf den Schulter von Michael Ballack, ich kann mich noch genau erinnern.
Starke Leistung.
Ja, also ich verbinde was mit ihm und war auch eine gute Promi-Big Brother Staffel. Damals lag es nicht speziell an ihm, aber er war dabei, er war dabei. Also David O'Donkor und Lisa auch jetzt schon, da ist eine Menge Identifikation vorhanden. Und wir machen den Sack zu mit Tilda, die sich auch ein gutes Los, glaube ich, gesichert hat, mit Leila Lahour. Mal schauen, wie es ihr bisher so damit ergangen ist.
Hi Dennis, ich bin sehr happy mit meinem Patenkind. Ich habe mir von vornherein gedacht, ich werde mich auf niemanden richtig freuen, weil ich will mich auf alle einlassen und auch ein Commitment aufbauen, wo vorher nichts war. Und wir wissen ja auch aus Erfahrung, dass oft so ein bisschen die Underdogs dann letztendlich so richtig performen. Also ich hätte mich schon gefreut, wenn das so Erik Stehfest-Style gewesen wäre, völlig aus der Asche. Hätte ja auch sein können, weil ich weiß super wenig über David und kann den zum Beispiel entsprechend null einschätzen. Und bei Leila habe ich schon das Gefühl, ich weiß so ungefähr, was auf uns zukommt. Fluch und Segen. Also ich weiß so ungefähr, was auf uns zukommt. Leila ist natürlich super süß und super nahbar. Und ich habe irgendwie schon das Gefühl, man kennt sie total gut und sie lässt einen sehr, sehr an ihrem Alltag teilhaben. Ja, so ein bisschen, muss ich sagen, gucke ich mir das dann an und denke mir, ja, Wayne, also ist schon viel unnötiger Kram bei. Da sind viele Alltagsgeschichten dann halt auch irgendwie in ihren Stories. Sie kocht total viel und macht Sachen.
Das ist iconic.
Ja. Also sie war bei einem Mental Coach, weil sie so ein bisschen ihre Angst vor Spinnen und Viechers und so überwinden wollte und hat da quasi so eine Nahtoderfahrung gehabt und war total geflasht. Also sie bereitet sich auf jeden Fall viel vor. Ich glaube, dass Leila ganz süß ist und ganz sweet. Ich glaube, das wird so Kim Gloss-Style werden, könnte ich mir vorstellen. Sie hat noch eine Abschiedsparty bekommen von ihren Liebsten. Was sie lustig oder ganz süß fand, die haben alle so Döner-Kebab-T-Shirts angehabt, bezogen wahrscheinlich auf die Döner-Geschichte, die Döner-Teller-Geschichte, Never Forget. Das fand ich echt süß. Ich habe auch so ein Shirt, witzigerweise. Also ich bin heftig verbunden mit Leila. Also wenn das kein Zeichen Gottes ist, ich halte dich auf dem Laufenden. Ich beobachte hier mit meinen kleinen Adleraugen. Und ich sende natürlich liebe Grüße.
Ja, Grüße zurück an die Adleraugen und an Tilda. Schwierig wahrscheinlich gewesen, so höre ich es raus bei Leila in der Woche schon viel zu machen. Die muss erstmal ankommen in Australien, glaube ich. Ist ja wirklich die erste große Show für sie. Also ich meine, ob du jetzt mal bei Bachelor in Paradise rumspringst oder bei Ex on the Beach frühzeitig rausfliegst wegen Gewaltexzessen.
Ja, aber bei Bachelor war sie doch.
Ja, das war auch großartig, ja. Ich sag's jetzt mal, um es gesagt zu haben, frühzeitig schon. Für mich eine Siegeskandidatin.
Oh.
Sie hat viel, was, also sie hat den Evelyn Bodecki Ansatz.
Ja,
ne?
das stimmt.
Das kann passieren. Es gibt die Storyline, es gibt die Welt, es gibt das Universum, in der Leila diese Show gewinnt, glaube ich.
Ah, schwierig.
Ja.
Ich sehe sie noch nicht so.
Sie ist ja, so. Sie ist irgendwie, also klar, sie ist rausgeflogen wegen Gewalt, muss man immer noch mal sagen, aber weil ich gerade sagen wollte, sie ist eigentlich jemand, dem Fairness irgendwie gefühlt irgendwie wichtig ist oder so.
Ja, und dann auch, knutscht sie mit dem anderen Typen da.
Ja, ja, und die hat natürlich auch, ich habe mir jetzt ja auch Bachelor in Paradise angeschaut, diese legendäre Folge, in der sie quasi erzählt, wie Khan und hier Dings Pam schon mal was hatten da in Amsterdam und so. Und diesen ganzen Ball da ins Rollen bringt erst. Das ist natürlich, aber ich glaube, wegen genau solcher Sachen wurde sie eingekauft, aber ich glaube, genau deswegen wird sie überraschen. Also ich kann mir vorstellen, dass sie genau diese Heldenreise vielleicht durchmachen könnte. So. Mhm. Also sie hat das Potenzial dafür, finde ich. Also sie wird natürlich nicht an Ania vorbeikommen, glaube ich nicht, so, weil die Heldengeschichte noch weiter dann oder noch tiefgreifender ist, die uns Ania aufs Parkett zaubern wird. Aber Layla sehe ich auch durchaus mit Chancen, weit vorne zu landen. Ich
glaube, ja, Tilda wird eine Menge weit vorne
zu tun haben. Ja. Also Dankeschön an Tilda fürs Beschäftigen mit Layla. Und jetzt sind wir durch alle 12. Das ist eine Menge Arbeit, durch alle durchzugehen. Aber jetzt kennen wir wirklich alle. Und jetzt haben wir alle mal gehört, jeder ist wirklich im Rennen. Jeder ist mit seinem Patenkind wirklich verbunden. Vielen Dank an alle, die sich jetzt schon mal so intensiv damit beschäftigt haben. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Nächste Woche dann, wie gesagt, machen wir Last-Minute-Predictions vor dem Dschungelstart und dann natürlich auch für die ersten Tage, was wird passieren. Und dann melden wir uns mit 2 Folgen pro Woche während des Dschungelcamps dann. Mit immer wechselnden Leuten, hoffentlich dann ein bisschen abgestimmt aufs Geschehen im Dschungelcamp. Und dann können wir hier, wie wir es ja auch vorhatten, so ein bisschen das Geschehen vom Dschungelcamp in den Podcast bringen. Ja, jetzt noch kurz zu Love Fool. Wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen über das Format an sich geredet mit Janske und ich habe schon gesagt, mir gefällt es überraschend gut. Mm. Und ich habe die erste Folge geschaut und da habe ich gesagt, also ich habe glaube ich die ersten 15, 20 Minuten gesehen, hat dann Anni gesagt, also ja, okay, ist gar nicht so schlecht, schau doch da mal rein, damit wir das gemeinsam gucken können. Und dann warst du irgendwann so, dass du, schauen wir noch eine Folge Love Fool, so. Ja. Ne? Obwohl du ja die erste Folge schon ein bisschen befremdlich auch fandest.
Ja, also wirklich die erste Folge dieser Clown, ich fand's so schlimm. Ich fand's unfassbar schlimm. Wie oft er im Bild war, diese Stimme, wie der sich bewegt, die Zähne. Ich find's einfach, ich habe auch zu dir gesagt, ich würde es nicht nachts gucken, weil ich find's einfach gruselig.
Du willst generell nichts nachts gucken, weil du schon sehr früh im Bett bist. Aber.
Das stimmt überhaupt nicht. Früher als du, aber das ist auch keine Kunst. aber ja, es macht unfassbar viel Spaß, das Format. Also ich finde es sehr cool. Die Leute haben auch viel Potenzial, finde ich. Und ja, deshalb bin ich jede Woche hyped dienstags.
Ja, also wir haben letzte Woche über das Format sehr viel gesprochen, deswegen müssen wir nicht mehr so viel drüber sprechen. Jetzt vor allem inhaltlich. Du hast gesagt, du magst die Leute. Wen magst du am liebsten, wen magst du gar nicht? Wer sind deine Faves, wer sind deine Flops?
Okay, wen ich wirklich nicht ausstehen kann, ist Paloma.
Ja.
Also die ist einfach, oh.
Also nochmal ganz kurz. Es geht um Paare, die hier undercover quasi teilnehmen. Und nur nochmal für alle, einfach nur, genau. Damit ich es gesagt habe.
Also es sind Singles und Vergebene, die zusammenhocken und man muss rausfinden, wer vergeben ist. So. Paloma,
ein Single.
Also genau, die ist einfach unfassbar anstrengend. Also die hat da war ja so ein Ding mit Nico, dass sie sich, also Nico ist eigentlich ein Vergebener, also der ist eigentlich in einem Paar mit Vika. Und Paloma findet Nico halt super gut und hing die ganze Zeit an ihm ran. Er hat eigentlich überhaupt gar keinen Bock, aber Paloma ist schon so eigentlich halb verliebt.
Er hat natürlich keinen Bock, weil er eine Freundin hat.
Ja, aber sie war schon sehr penetrant auch an ihm dran.
Ja.
Nico kann aber auch schlecht kommunizieren. Also er kann es dann auch nicht ausdrücken, dass er eigentlich keinen Bock hat.
Ja, er darf es auch nicht ausdrücken.
Ja, aber er kann natürlich immer einen Vorwand haben von wegen, ich habe kein Interesse an dir, weil ich habe Interesse an Ariel, mit der er jetzt am Anwandeln ist. So. Das kommuniziert er ja auch sehr schlecht. Auf jeden Fall Paloma, die ist einfach drüber. Die ist einfach drüber. Ich kann die nicht ausstehen. Die ist too much, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie weiter im Reality-Kosmos stattfindet.
Das dafür kann ich mir auch sehr gut vorstellen, sehr gut. Ja.
Genau, und wen mag ich? Schwierig. Kleten. Ich mag Kleten.
Kleten ist auf jeden Fall der mit dem besten Namen und der auch fast bisher nicht zu sehen war in diesem Fall, muss man sagen.
Aber dadurch auch sehr unproblematisch.
Das stimmt.
Bis jetzt nervt er mich noch nicht, deshalb ja.
Ja, Kleten, okay. Ich glaube, also ne, es wurden jetzt wahrscheinlich schon die meisten Paare offenbart dem Publikum. Also ja. es ziehen ja jetzt, hat man schon gesehen, in der nächsten Woche dann neue Menschen ein, wo aber noch nicht geleakt wurde, ob die jetzt in irgendeiner Weise mit jemand zusammen sind. Aber ich denke schon, dass irgendwie vielleicht nochmal ein Twist kommt so. Es sind noch ein paar Folgen bestimmt. Aber ich muss sagen, ich habe, ich mag ja, also optisch und so, mag ich ja die hier von dem Kleinen,
vom Arthur,
dem kleinen Jungen.
Die Laura.
Arthur, die Laura, genau.
Die Laura, die eigentlich verheiratet ist.
Genau, die eigentlich verheiratet ist. Und das fand ich jetzt einen sehr schönen Konflikt, natürlich, weil man sich ja denkt, okay, die verarschen da die Leute und ist ja das Spiel. Also so bin ich ja dann auch, ne, dass ich sage, okay, ist ja das Spiel. Hätte dir ja alles kommen sehen können, aber natürlich, wenn du jetzt mit ihm dann aufs Date dann geschickt wirst und wir haben schon wieder die Augen verdreht, oh Gott, gibt es hier auch Dates, stehe ich auch weiterhin dazu, zu diesen Augenrollen, aber ne, dann sitzt du mit dem da und er sagt halt, ich bin dabei, mich zu verlieben oder irgendwie ja, sowas.
Ich habe schon so viele Gefühle für
dich. Ja, dann ist halt wirklich so, ey, was sagt man da jetzt darauf, wenn man einfach vergeben ist? Also es ist ja so schon unangenehm, wenn man das jetzt nicht fühlt und Single ist und wenn man aber es nicht fühlt und noch gleichzeitig weiß, ich verarsche den gerade.
Ja.
So, dann ist es irgendwie so. Und dann ist dieser Typ ja auch irgendwie so der Jüngste, also kommt, also sieht zumindest wie der Jüngste aus und irgendwie so ein ganz schmächtiger Junge irgendwie so. Und der sitzt dann vor dir und sagt dir das dann so und dann, keine Ahnung, was dann die perfekte Antwort drauf ist. Und da hat sie dann wirklich auch damit gestruggelt. Und das finde ich jetzt mal interessant, so, was es auch für Konflikte halt in dir hervorruft. Und ich könnte mir vorstellen, dass Nico halt den Konflikt halt schon die ganze Zeit hat und deswegen natürlich auch so schlecht im Kommunizieren ist, weil er zum ersten Mal obviously in dieser Situation ist, dass er neben seiner Frau, also schläft irgendwie oder seiner Freundin schläft und dann muss ich aber für das Spiel der Paloma, die, habe ich jetzt gerade festgestellt, irgendwie voll die Klette ist, auch noch was vormachen. Mit ihr habe ich eine sichere Nummer, eigentlich voll geil für mich und niemand denkt irgendwie, dass also der ist ja nicht in Gefahr mit ihr, das ist ja auch das Geile gewesen bei Nico, also durch dieses System, wie die Paare rausfliegen, haben ja die eigentlich gar keine Gefahr gehabt, rauszufliegen, weil niemand denkt, dass Paloma vergeben ist, so wie sie sich verhält. Ne? Ja. Und das ist dann schon so ein Struggle, ne? Dass er sich dann doch dafür entscheidet, okay, jetzt gehe ich vielleicht von der sicheren Bank dann doch irgendwie raus und mache diesen Konflikt auf.
Ich bin auch sehr gespannt, wie das mit Arthur und Laura endet tatsächlich, weil irgendwann wird ja rauskommen, dass sie fake ist.
Ja.
Und er ist ja schon sehr Intuit aktuell. Ja. Und da bin ich sehr gespannt, wie das wird, wenn rauskommt. Sie hat ihn eigentlich wirklich von Tag 1 an belogen, wie er da reagiert. Ich glaube, es wird hart.
Ja, also bisher bin ich noch nicht so ein Fan, rein dramaturgisch, von diesen Nominierungen irgendwie. Also ich finde, das könnte man irgendwie besser machen. Der Cliffhanger ist ja nie ein Cliffhanger, weil wir das Ergebnis wissen. Also der Cliffhanger ist immer, zwei Paare stehen jetzt, also das gewählte Paar steht jetzt vorne und dann ist die Auflösung in der nächsten Folge.
Ja.
Und man denkt sich so, ja, ich weiß ja, wer von denen vergeben ist, deswegen hat es bisher noch nicht funktioniert. Es wird vielleicht krasser, wenn du dann eben schon antizipierst, okay, das wird jetzt gleich mega die Konfro geben, weil der wird jetzt gleich als Faker demaskiert. Aber so ist es ja auch nicht, weil man ja nicht weiß, wer von beiden das
ist.
Wer
von beiden der Fake ist, ja.
Also ich bin gespannt, ob wirklich diese Momente so toll sein werden, wie sie jetzt, oder so krass sein werden, wie man sie jetzt irgendwie, also ahnt so bisher. Ja. Bin ich mal gespannt. Ja, ansonsten haben wir noch.
Also Ariel und, wie heißt der? Danilo? Nee, Danilo nee, heißt er nicht.
Giuliano, oder?
Ja. Danilo ist der andere Schweizer da.
Ja.
Ja, also über die müssen
wir auch. Ja, ich habe letzte Woche mit Jana schon gesagt, wann wird das Schweizer Paar, die einzigen Schweizer im selben Alter mit Tattoos, wann werden die vielleicht mal draufkommen, dass die beiden vielleicht doch zusammen sein könnten?
Ja.
Und es ist passiert jetzt.
Ja, und aber wie ist es passiert? Weil Giuliano eigentlich ihr Gesicht auf dem Arm tätowiert hat.
Was uns noch nie aufgefallen ist, ne? Also ich glaube, keinem aufgefallen ist, dass dieses Tattoo relativ ähnlich zu dem Gesicht von Ariel aussieht. Und ich weiß nicht, wer es war. Es war, glaube ich, Nadja, ne?
Nee, das waren doch drei Typen.
Ja, die Typen waren, aber den Impuls mit dem Tattoo hat Nadja den drei Typen
aber
gegeben.
Aber dunkelhaarige Nadja, nicht ja, ja. Nadja, seine Frau, also seine
doch, ich,
Partnerin da drin, genau. Nadja.
Naja, egal. Aber auf jeden Fall hat irgendjemand dann mal gesagt, ey, und dieses Tattoo stimmt eigentlich, ne? Ist es nicht Ariel auf seinem Arm?
Ja.
Ja, aber draufgekommen oder zum ersten Mal drüber geredet haben die drei Dödel.
Die drei von der Tankstelle.
Ja. 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 Ja, ansonsten haben wir noch Augenboy. Also
als Augenboy.
Den müdesten Kandidaten Deutschlands. Also, ich weiß nicht, ob man darüber jetzt so, aber es ist, also.
Kam rein und sah aus, als hätte er 5 Tage nicht
geschlafen. Als hätte er die Flugzeugreise nicht so gut verkraftet und hätte seit irgendwie 5 Tagen tatsächlich nicht kein Bett gesehen. Der hat bisher noch nicht so viel zu tun, außer dass der Fool ständig auf ihm rumhackt. Ne? Das hat man. Das finde ich aber ganz geil so. Also, es hat ja auch, also man versucht ja so ein bisschen dieses Sophia Tomala-Ding zu machen. Die hat ja auch immer ihre Lieblinge oder ihre Menschen, die sie nicht mag. Und das aber finde ich hier dann deutlich interessanter, weil es nicht Sophia Tomala ist, sondern ein Computerbildschirm.
Ein Clown.
Man muss ja sagen, der zweite Computer, der ein Trash-TV-Format moderiert, nach Kathy Hummels bei Kampf der Reality Stars. Vika versus Ariel war so ein bisschen so ein Konflikt noch, ne? Also
ja, ist auch so ein Konflikt zwischen uns.
Weil, zwischen uns beiden.
Ja, weil ich finde Vika wirklich super anstrengend. Ich finde sie einfach, sie ist sehr von oben herab, sehr eingebildet und sehr
hot.
Böse.
Nee, aber
und du so, ach Quatsch, das ist doch logisch.
So ja, also bisher finde ich wirklich noch nicht, dass sie jetzt so krass ihre Rolle übertreibt, weil ich finde sie so geil ironisch manchmal und so.
Nein, aber sie ist böse.
Ja, aber das ist doch gut.
Nein, ich finde sie so
sie ist unsympathisch. Interessant. Nee, also vor allem gegenüber von Ariel. Also Ariel, muss ich sagen, die kann ich mir auch vorstellen, hat durchaus eine Trash-TV-Zukunft. Mhm. So. Also gerade mit Giuliano vielleicht irgendwie Temptation oder so, kann ich mir vorstellen. Ja,
Temptation wäre geil.
Ja. Ja. Aber Vika versus Ariel, finde ich, da haben sich zwei gefunden, die auch gut zusammenpassen. Also dieses Ding von wegen, hast du schon verstanden, Barbie oder so? Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, hast du schon verstanden, Barbie? Dieses ganze Ding fand ich schon geil. Amaru war am Anfang irgendwie interessant.
Hat jede Frau abgeschleckt, genau.
Rumgeleckt.
Rumgeleckt ist auch so ein schlimmer Ausdruck.
Was findest du schlimmer? Rumgeleckt oder Fuego?
Rumgeleckt.
Ansonsten habe ich mir auch gar nicht so viele Namen aufgeschrieben. Also wir haben ja Nadja und Tim gehabt. Also Tim war ja der Typ, der sich irgendwie durch irgendeinen komischen, also der ist auch jetzt nicht besonders charismatisch gewesen, aber der hat sich dann irgendwie nach Meinung der meisten irgendwie ins Ausgeschossen und hat dann irgendwie sich verplappert angeblich.
Ja.
War dann kein Faker. Aber
also soweit wir wissen, kann ja sein, dass von denen die nächste Folge reinkommen, doch eine seine Freundin ist.
Ich glaube es aber irgendwie nicht, weil ich glaube, dann hätte man in der Produktion reagiert und hätte gesagt, okay, jetzt schicken wir nochmal seine Freundin rein, weil sonst ist es ja uninteressant, wenn jetzt die vergebene Freundin von dem schon ausgeschiedenen Kandidaten reinkommt irgendwie. Ist sie jetzt schon bei Laura und
Arthur.
Nick,
ach so,
der schon ausgeschieden ist, ist sie jetzt schon irgendwie so uninteressant her, weil was ist jetzt, also klar hat sie noch einen Konflikt, aber du kannst halt nicht mehr so gegenschneiden.
Gefühl, die haben das vergessen. Dass da eigentlich ein Faker dabei war. Also da haben die nicht mehr drüber gesprochen.
Ja, wer jetzt von Nick
wer, quasi genau, die Partnerin wer, ist. Ja. Wer da jetzt, genau, ja.
Haben sie keinen Nick drauf gegeben quasi, wer das ist. Ja, also ich weiß nicht, ansonsten haben wir noch Simon und Mitchell.
Mitchell, genau, die sind ja auch noch vergeben.
Völlig, aber bisher
sehr
unterm Radar, weil die beiden halt immer knutschen im Badezimmer. aber ansonsten machen sie jetzt nicht so viel. Sind jetzt auch nicht so am Fremdflirten irgendwie gefühlt. Wobei ich ja, also Mitchell würde ich irgendwie schon verdächtigen, oder? Also Simon ist nicht so sehr, finde ich, irgendwie.
Ja.
Aber Mitchell, finde ich, die macht ja, also für meinen Begriff macht die gar nichts. Und wirkt jetzt irgendwie auch nicht so wie so eine Frau, die sich in so einem Dating-Format bewerben würde als Single.
Das stimmt, ja.
Also die hätte ich im Verdacht, glaube ich. Aber kann man natürlich hier, wir schauen gerade Schlag den Rab, spricht man natürlich aus der Kommentatorenkabine, spricht sich das natürlich leicht, ne, von hier oben. Aber wenn man da mal auf der Drehscheibe steht, dann ist es natürlich schwierig. Grüße an Olofemi, 20 Jahre Referenz. wer erinnert sich an Olofemi von Schlag den Rab? Naja, La Fool. That's it. Also wir schauen weiter und sagen Bescheid, wenn dann diese Momente kommen, wo dann demaskiert wird, ich war die ganze Zeit ein Faker. Was passiert dann? Gibt es dann die Schlägerei oder nicht? News und Let's Dance vor allem. Also das, lustigerweise, nach der letzten Aufnahme hat mir Janske gesagt so, wann kommt echt der Let's Dance Cast? Und jetzt kam er, war ja echt immer so um Neujahr herum und jetzt kam er ein bisschen später. Jetzt ist er da Und wir gehen mal durch. Ich lese mal alle vor und dann sagen wir so ein bisschen Highlights, Lowlights. Also du sagst die dann. Also wir haben Mark Keller, Gabriel Kelly, Detlef D. Soest, Eva Pattberg, Jana Wosnitzer, Affe auf Bike, Schauspielerin Lina Larissa Strahl, Sängerin Lulu, Maria Clara Groppler, Sophia Thiel, Influencerin, Stefano Zarella, Comedian Tony Bauer, Ninja Warrior, Gewinner Simon Brunner und Höhle der Löwen, Löwe Tillmann Schulz. Das sind die Leute, sind die TänzerInnen. Du warst nicht so hyped.
Nee, ich habe schon den Kommentar abgegeben, dass mir so die Gesamtheit der KandidatInnen nicht gefällt. Also irgendwie
ist, aber was fehlt dir? Aber was fehlt
dir? Ich weiß nicht, ich kann es dir nicht sagen, aber ich fand wirklich alle Casts der letzten Jahre überzeugender beim ersten
Lesen. Ich finde es gar nicht. Also ich finde den mega überzeugend.
Nee, also wirklich, ich meine, klar.
Junge, wir könnten wir könnten ESC 2010 Reloaded erleben, ne? Also wir könnten Detlef D. Soest.
Ach so.
Erleben. Wir könnten meinen meinen TV-Moment 2024 erleben.
Ich kann nicht an einer Person, an Detlef D. Soest, jetzt festmachen, dass alle anderen auch geil sind. Ja, okay.
Aber schau mal, also nee, es gibt die einzigartige Situation, dass in meiner Top 10 TV-Momente des Jahres 2024 Let's Dance an Platz 1 ist, wenn wir es schaffen, dass Detlef D. Soest zu hier Dings tanzt.
Zu Dings, ach so, zu Glow.
Zu Glow. Wenn das passiert, sage ich jetzt, wenn es ordentlich passiert, dann ist es mein TV-Moment 2024. Da muss einiges passieren, wenn das nicht ganz oben landet auf der Liste.
Ja, also das ist natürlich, also ich glaube, das ist schon ein guter Kandidat.
Wir haben Judas, ne? Wir haben Judas Mark dabei.
Keller, okay.
Wenn der zu Tokyo Hotel tanzt, dann ist es ein Moment, der war schon mal mein TV-Highlight des Jahres, ne?
Ja, mit der aber Passion. Ich glaube, das wird nicht passieren.
Warum nicht? Die wissen doch das auch.
Ja. Naja, auf jeden Fall. Es sind mir einfach zu. Also
zum Affe Beispiel, auf Bike.
Ja, Affe auf. Jetzt.
Ja. Lass mich mal ausreden. Ich bin so hyped für diesen Cast, sorry.
Lulu Lewe, die Schwester von Sarah Connor und hier Dings, Frau von Bushido. Wann war die das letzte Mal relevant? Wann hatte, also wirklich, ich kann mich an diesen einen Song von ihr erinnern und der war 2007 oder so.
Ja, aber das ist doch ein normaler Let's Dance-Cast. Da sind doch manche Leute dabei, die eben vor ein paar Jahren mal relevant waren.
Ja, aber sie, also die war ja noch nie relevant wirklich.
Wann war hier die Schwibschwagerin von Obama relevant? Also.
Ja, okay. Aber trotzdem irgendwie auch so, dann natürlich ein Kelly dabei. Lina Larissa Strahl, okay, der kann nicht noch irgendwo passt. Aber Sophia Thiel, Stefano Zarella, das
ist alles. Ja, aber das ist doch so ein Get, gerade für die Zielgruppe.
Aber es sind Let's so Dance viele, und GNTM, so das viele ist in dieser Zielgruppe und irgendwie ist mir das zu, also ich finde die alle zu lahm. Da ist keiner dabei, wo ich sage, okay, Detlef, die Soße jetzt mal ausgenommen, aber keiner dabei, wo ich sage, geil, der macht Spaß, da habe ich Bock drauf, den so richtig Affe zu unterstützen. Affe ist auch zu anstrengend nach einer Zeit, ganz ehrlich.
Wieso? Wir haben jetzt 16 Folgen sie in der Wildnis erlebt.
Ja, das war also auch anstrengend.
Jetzt komm, aber für einen sagen. Tanz, die wird sich da reinhängen, die wird dann irgendwann Highway to Hell mit dem Motorrad auf der Bühne, das wird doch irgendwas, da wird doch was passieren.
Oder auch dieser Standard Ninja Warrior Kandidat, ich kann das nicht mehr haben.
Den hast du doch gefeiert in den letzten Staffeln dann immer.
Nein, den einzigen, den ich gefeiert habe, war Moritz Hans.
Ja.
Ja, das war einer von Moritz den letzten Schwanz. Fünf.
Wie du ihn irgendwann genannt hast.
Genau, klar.
Ja, aber der war doch dann dabei und das hat doch dann funktioniert. Also wieso kann er nicht der neue Moritz Hans werden?
Nee.
Ach, jetzt komm.
Nein, das
du wirst, ist mir, du ist wirst mir irgendwie eine weirde Obsession alles mit Tony Bauer oder sowas wirst du aufbauen. Und ich sage ich jetzt schon mal voraus, irgendjemand, den du jetzt gar nicht kommen siehst.
Wer ist Tony Bauer?
Comedian.
Ach so.
Ich weiß auch nicht, wer der ist.
Ja.
Aber Maria Clara Kroppler kenne ich.
Kenne ich nicht.
Die hat mal beste Newcomerin gewonnen.
Aber warum sind zwei Comedians dabei zum Beispiel?
Weil das in der Vergangenheit sich als positiv erwiesen hat. Pocher, Biendörfer, Ali Güngemüß hätte ich fast gesagt, als Koch. Nee, aber das war doch immer gut.
Ach, ich weiß
dann nicht. So jemand wie Tillmann Schulz als Löwe,
der
ist doch auch spannend.
Der fliegt in der ersten Show raus.
Wieso?
Weil der einfach, der kann nicht tanzen, der ist alt, raus.
Ach,
safe.
Der ist alt, der ist doch gar nicht so alt. Der älteste Kandidat ist Mark Keller.
Ja, aber dem traue ich noch mehr Rhythmusgefühl zu.
Ja, ja.
Als Tokyo Hotel-Fan.
Also ich muss sagen, Eva Pattberg ist doch.
Nein, das ist langweilig.
Was ist jetzt an Eva Pattberg langweilig und an Moritz Hans geil?
Ich weiß nicht. Moritz Hanf war sympathisch. Relatable.
Ja.
Aber Eva Pattberg, ich kann dir nichts abgewinnen. So jetzt. Ich rede ja jetzt aus der Jetzt-Perspektive so. Keine Ahnung, wie sich die dann entwickeln, ob die mir super sympathisch werden. Ich hatte zum Beispiel davor, dachte ich auch so, Julia Beautix, ja, pf, was will ich von der? Jetzt im Nachhinein fand ich die total sympathisch, aber ich rede jetzt von jetzt. Ich kann ja nur jetzt beurteilen. Und jetzt sage ich, ich finde den Cast underwhelming. Sehr.
Also, ich kann es nicht verstehen, ehrlich gesagt. Aber das ist deine Meinung und ich werde auf jeden Fall mir die Tänze von Detlef D'Souza anschauen und
ja.
Das wird spaßig.
Ich meine, der wird ja auch gut sein. Also so
ja, aber das ist ja die Frage, weil das hat er ja auch gesagt in seinem Antrittsvideo, ich habe es mir angeschaut, der hat bestimmt schon viele Anfragen gehabt von Let's Dance. Und also das, da wette ich drauf. Mhm. Die wollen den bestimmt seit Ewigkeiten bekommen. Und jetzt haben sie es geschafft. Der hat ja auch wirklich Hüftprobleme und konnte, der ist ja in seiner Tanzschule, aber der macht jetzt da nicht mehr so richtig intensiv Tänze, sondern macht ja so langsam Übungen vor. So, der ist ein bisschen geschwächt, aber der hat natürlich eine krasse Fallhöhe. Ich meine, das ist sein Ding, Tanzen. Ich meine, damit ist er bekannt geworden und jetzt tritt er in der Tanzshow an und sagt natürlich ganz klar, ey, nur weil ich Hip-Hop irgendwie gut kann, kann ich noch nicht Walzer tanzen.
Nein, klar kannst du nicht die Schritte, aber wenn du ein Grundgerüst hast und weißt, wie Rhythmus funktioniert und
ja, weiß, aber er muss natürlich bewegst, tief stapeln.
Dann kannst du das auch, also dann ist der nur noch die Schritte lernen eigentlich.
Ja, Hürde. Aber ich glaube trotzdem, dass es jetzt für ihn jetzt nicht, er hat eine Menge zu verlieren, sage ich ja nur. Ne? Also
ja, ja.
Das wird spannend und dass er sich das traut, finde ich krass. Also ich bin da dafür und wie gesagt, wenn sie das nicht machen mit Glow, dann ich kann das wirklich, das kann ich nicht glauben, wenn sie das nicht machen.
Die haben doch immer, es gibt doch immer die Folge, wo sie dann so Freestyle-Dances auch machen.
Ja.
Und so in so Gruppentänze. Da kann ich mir vorstellen, dass das mal so ein...
Also bitte, wenn ihr irgendwelche Kontakte in die Let's Dance-Redaktion habt, wenn ihr Let's Dance seid, wenn ihr Daniel Hartwig seid, wenn ihr Joachim Lambi seid, bitte, 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 wenn ihr auch nur Zuhörer in diesem Podcast seid, macht bitte Druck auf RTL. Wir müssen das schaffen, dass Detlef D'Souza Glow tanzt. Ich will es nochmal sehen. Was wäre das für ein
Comeback? Dann live schaltet zu uns ins Wohnzimmer.
Nach 16, ich schwöre, dann mache ich Livestream. Wenn das so sein wird,
dass... Im Studio.
Im Dschungelstudio.
Irgendjemand, nein, irgendjemand also, muss uns droppen, wann das dann passiert, damit wir dann noch
Dann würde ich tatsächlich nach Köln sofort fahren. Studio. Ja, safe. Also, sagt uns Bescheid, Detlef D'Souza, Glow by Let's Dance, wir machen es möglich. Ja, und dann noch Golden Globes, ganz kurz. Hast du ein bisschen verfolgt zumindest?
Ich habe nur das Drama danach mitbekommen. Also ich weiß, dass Timothy Chalamet und Kylie Jenner da waren. Das ja. erste Mal so ein richtiges Outing als Couple hatten.
Ja.
Drama zwischen Selena Gomez, die anscheinend über Timothy und Kylie Jenner gelästert hat und okay. das Taylor Swift erzählt hat am Tisch. Aber eigentlich war das gar nicht so, sondern Lip-Readers auf TikTok haben jetzt rausgefunden, dass es um was ganz anderes ging und Selina hat dann noch kommentiert unter einem okay. Video, dass sie eigentlich Taylor nur erzählt hat, dass zwei ihrer Freunde was miteinander hatten.
Das klingt wie die Folge Witches of Waverly Place bisher, aber
das war so mein, ach so, genau, und dass irgendeiner noch einen ganz schlechten Barbie-Witz gemacht hat und ja. das ganze Publikum sehr
und auch noch so ein Taylor Swift-Joke, den die ganzen Swifties nicht genau, irgendwie also ganz geil fanden.
Ja, das war so mein Take.
Ja, den okay. Ich habe die ganze Wholesome TV-Bubble verfolgt und war ansonsten, da habe ich das gar nicht alles mitbekommen. Also ich hab mitbekommen, wie Kieran Culkin
oh,
dann
ja,
hinten bei den JournalistInnen auf der Pressekonferenz dann irgendwie so Fragen gestellt hat, während dann Matthew McFadden auf der Bühne da stand und so. Das habe ich mitbekommen. Nicholas Brown und so, die ganzen Succession-Leute haben wieder viel Spaß gehabt und haben ja auch einiges zu feiern gehabt, denn Succession hat Best Television Series Drama gewonnen und ansonsten Sarah Snook hat gewonnen. Kieran Culkin, wie gesagt, Best Performance by Male Actor, hat er gewonnen gegen Jeremy Strong und Brian Cox, also hat er das Rennen für sich entschieden in diesem Jahr. Und wie gesagt, Matthew McFadden und ein paar andere Preise gab es, glaube ich, auch noch für Succession. Also Succession, großer Abräumer in seinem letzten Jahr. Ansonsten The Bear mit Best Television Series Musical or Comedy gewonnen, was auch eine wilde Kategorie, also klar ist irgendwie am ehesten vielleicht noch, aber ja, ist es nicht wirklich eine reine Comedy, ehrlich gesagt. Aber ja, The Bear hat auf jeden Fall den Preis gewonnen. Dann natürlich auch Jeremy Allen White als Hauptdarsteller. Mhm. Aber mich sehr gefreut hat auch, dass Ayo Edebiri gewinnt als Hauptdarstellerin für The Bear. Das war ganz cool. Ansonsten habe ich jetzt auch gar nicht mehr so viel rausgeschrieben, was wir besprechen müssen. Beef hat Best Limited Series gewonnen. Also auch gegen ein gutes Feld mit Daisy Jones and the Six, Fargo, Fellow Travelers und Lesson in Chemistry habe ich nicht gesehen. Aber also Beef auch hier, glaube ich, kann man machen. Leer ausgegangen sind damit so Sachen, Last of Us hat trotzdem ein paar Preise, glaube ich, auch abgestaubt, aber eben gegen Succession, Last of Us verloren, The Crown verloren, Musical or Comedy, wie gesagt, The Bear gewonnen gegen Jury Duty, Only Murders in the Building, Ted Lasso, Barry, Abbott Elementary, das ist schon ein deutlich stärkeres Feld. Ja, und ansonsten, wie gesagt, zu den Filmen müssen wir gar nicht so viel sagen. Da Oppenheimer, glaube ich, ja, der große Gewinner, oder?
Barbie hat doch gewonnen.
Barbie hat auch irgendwas gewonnen. Ja, ist ja wurscht. Wir sind kein Filmpodcast, ja, ne? Deswegen können wir das den KollegInnen von Kino oder Couch überlassen. Oder von welchen Filmpodcast wollen wir kurz promoten? Kino Plus gibt's.
Ich höre immer gern Cinema Strikes
Back. Cinema Strikes Back. Grüße. Öffentlich-rechtliche Kollegen. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, folgt Andi unbedingt auf Threads.
Oh.
Und mir auch. Also bei Threads kann man gerne reinfolgen. Außerdem bei Twitter, da wird es dann ab nächster Woche wahrscheinlich eben hauptsächlich abgehen zum Dschungelcamp. Da wird es vermutlich auch hier und da Livestreams geben. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass wir es täglich hinkriegen, aber hin und wieder werden wir es auf jeden Fall hinkriegen. Da gibt es Promi-Paten-Programm, es gibt dann tägliche Podcasts. Ihr könnt auf Instagram natürlich, müsst ihr vorbeischauen, @fernsehen für alle. Außerdem dürft ihr gerne weiterhin 5 Sterne hinterlassen bei Spotify und Apple Podcasts. Jetzt sage ich danke ans Team.
Ans Team.
Danke. Und danke an Anni vor allem.
Ja, danke, dass ich mal wieder hier sein durfte.
Ja, in deiner eigenen Wohnung, okay.
Ins Studio eingeladen.
Sehr gerne. Nächste Woche dann eben unsere, ich bin ans Dauert mich hier raus, Predictions. Ich habe mir überlegt, ob wir einen kleinen, aber feinen Blick auf, wie heißt es, Reality Backpackers nochmal werfen, bevor wir dann alles andere komplett aus den Augen verlieren, neben Dschungelcamp. Also vielleicht nochmal ein letzter Blick zu Cosimo und Co. da im thailändischen Dschungel. Vielleicht, ihr könnt jetzt auf jeden Fall schon mal abschalten. Wir müssen jetzt erstmal uns die Nägel ankleben für nächste Woche. Bis dann. Tschüss.